BDSM, die Kunst der Unvernunft. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian und mich hat Cat Kristall besucht, Kaffee bekommen und dann haben wir geredet. Sie lebt BDSM nicht nur privat aus, sondern auch für Geld. Zum Beispiel am Telefon, vor einer Webcam oder nochmal ganz anders. Wie sich Privat und Business unterscheiden, was Cash and Go ist, welches Spielzeug sie angeschleppt hat, was falsches Sperma ist und wofür man das braucht, wie man zum Fotoshooting aufkreuzt und warum man manche Schuhe nicht nur 2, 4 oder 6 Mal braucht, das erfahrt ihr gleich. Zuerst noch ein Dankeschön, denn es gab eine tolle Spende von Marion. Es gibt leider keinen Verwendungszweck, den ich vorlesen könnte, aber trotzdem vielen Dank an dich, Marion. Das ist extrem vorbildlich und hilft mir wirklich weiter. Wer das noch nicht kennt, auf kunstderunvernunft.de gibt es den Unterstützen-Button. Da steht, wie man dem Podcast etwas Gutes tun kann, vor allem auch ohne Geld in die Hand zu nehmen. Ich sitze hier zusammen mit Cat Kristall. Hallo.
Hallo.
Und du bist zu mir gekommen?
Genau, aus Leipzig heute.
Wohlbehalten, alles gut, schöne Zugfahrt gehabt.
Es war sehr angenehm, ja.
Da ist eine Menge Zynismus schon drin.
Ich glaube, Zugfahren ist nie so angenehm, wie man das gerne hätte. Aber es ist halt schön, weil man kann ja aufstehen und man kann lesen. Dann geht das alles noch.
Ja, oder sich hierauf vorbereiten.
Genau. Mein Handout lesen.
Genau. Also heute bin ich nicht der Einzige mit Spickzettel. Du bist 22. Mhm. Und seit 5 Jahren pervers.
Naja, pervers bin ich, glaube ich, schon immer, aber ich bin so seit 5 Jahren aktiv in der Szene.
Und hier steht, du machst quasi jeden Kram.
Eine spannende Aussage, darüber reden wir bestimmt noch, aber ja, ich glaube, alles, was so gängig ist, habe ich schon gemacht, mache ich gerne. Finde ich gut. Passiert.
Finde ich gut, ist schön.
Ich komme halt ursprünglich aus Köln und dann bin ich ganz viel rumgezogen und inzwischen habe ich so ein Konglomerat an Dialekten, aber am schlimmsten ist natürlich das Rheinländisch. Das bleibt.
Ja, ich habe jetzt das Leipzigerische erwartet.
Ja, ich Sächsisch, sexy. Mm. Nee, Sächsisch ist nicht so meine Spezialität, bis heute nicht.
Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Fangen wir doch mal da an, wo es angefangen hat. Mhm. Und wann hast du denn mit dem Quatsch ausgelebt?
Wenn ich den Quatsch ausgelebt habe? Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt seit 10 Jahren Sex, haben wir festgestellt. Und das fing alles sehr natürlich an, dass ich gedacht habe, so, oh ja, alles klar, mir gefällt es aber schon ein bisschen besser, wenn ich sagen kann, was passiert. Und dann ist man mal zusammen in den Nanunana reingegangen und die haben so eine ganz furchtbare, kleine, billige Sexspielzeugecke. Und dann hat man sich das erste Paar Plüschhandschellen gekauft und dann war es auch so ziemlich schon vorbei. Weil dieses Paar Plüschhandschellen hat mich dann sehr, sehr lange und vielfältig begleitet und dann ja, hat man irgendwann einen Namen dafür gefunden und dann war es ein sehr natürlicher Einstieg. Viel mit Bondage und dann auch Petplay und das Internet ist gerade auch da.
Ja, was wären wir ohne das Internet?
Genau, als Generation Porno-Anhänger habe ich ja quasi gar keine Selbstfindungsphase gehabt, sondern bin einfach auf den nächsten Tab bei YouPorn gesprungen und habe da dann Sachen gefunden, wo ich so war, oh okay, das klingt gut, das klingt super, das finde ich schön. Ich will genau das in einer anderen Farbe. Ja, das war so mein Einstieg und dann hatte ich einen ersten Partner, mit dem es nicht so gut funktioniert hat im Bett. So richtig angefangen, ja, habe ich, als ich dann mit 15 meinen ersten Freund hatte. Ja, so und der war der festen Überzeugung, er ist Blutfetischist und das war so ein bisschen der Einstieg und es hat aber zwischen uns sexuell überhaupt nicht funktioniert, weil er das so gar nicht konnte. Das war so jemand, der war so, oh, du hast mich gekratzt, ich verliere jetzt alle sexuelle Gefühle, die ich habe und bitte mach das nicht. Und dann haben wir unsere Beziehung geöffnet und ich habe eine Frau kennengelernt und die war irgendwann mal so, jetzt schlag mich doch mal. Und ich war so, bitte? Was? Nee. Also so, ja klar, so ein bisschen Druck ausüben, festhalten, ans Bett fesseln, alles cool. Aber wirklich jemanden schlagen? Das war in meinem 15-jährigen Ich noch nicht so verankert und dann habe ich das gemacht und war so, alles klar, cool, genau das will ich. Immer wieder, nur in einer anderen Farbe.
Also lieber auf den ersten Schlag.
So ein bisschen und dann hat sich das verloren und dann habe ich jemand anders kennengelernt. Das ist, glaube ich, so das, ich habe eine Anziehungskraft auf komische Perverse, das habe ich schon immer wieder festgestellt. Und dann habe ich eine Freundin gehabt, die sehr, sehr sadistisch dominant war, da war ich so 16. Ja, und das war so der große Einstieg, weil die dann halt gemeint hat, so funktioniert Dominanz und so funktioniert BDSM und dann das war so der große Einstieg. Und da haben wir ganz viele lustige Erfahrungen gemacht und ganz, ganz viel Mist gebaut, so wie sich das gehört. Und dann bin ich das erstmal auf den Stammtisch gegangen und habe selber auch Leute kennengelernt und Partner kennengelernt, die das mögen. Ja, dann hatte ich mit 17 eine sehr schicksalhafte Begegnung auf einer Fantasy-Messe, wo eine wunderschöne Frau an mir vorbeischwebte in langen Lederstiefeln und mich ansah und wohl gemerkt hat, dass ich sie auch gut finde. Und dann hat sie sich vor mir von ihrem Ehemann die Stiefel lecken lassen. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so alles klar, genau das, jeden Tag meines Lebens, das will ich, das ist super. Und dann habe ich mit der eine Beziehung angefangen und das war so dann der richtige Hardcore-Einstieg in Anführungsstrichen. Naja, Hardcore kann man auch nicht sagen, aber ich würde sagen, so, da haben wir dann mal richtigen BDSM betrieben. Und nicht nur, das haben wir im Internet gesehen, das probieren wir jetzt mal aus. Das fühlt sich auch ganz gut an. Was wir machen, keine Ahnung. Funktioniert aber irgendwie.
Wer hat das denn probiert? Du mit ihr oder?
Ja, sowohl als auch. Also dann ich mit ihr und ich mit anderen Leuten und viel innerhalb dieser Beziehung. Und sie war eben aber auch die erste Geldherrin, die ich damals kennengelernt habe. Also ja, es ist so eine ganz vertrackte Geschichte. Ja, das stimmt. Man kommt schnell zum Geld, weil es halt damals ein wesentlicher Teil war. Es war halt so meine erste Schuhfetisch-Erfahrung so richtig. Und es war meine erste Fetischistenbegegnung überhaupt mit Leuten, die so ein bisschen mehr in der Szene drin sind.
Lass uns Geldherrin einmal in zwei Sätzen definieren.
Eine Geldherrin oder auch FinDom genannt, also Financial Domination, ist jemand, die Online-Erziehung oder generell Erziehung gegen Geldtribute anbietet. Das hat ganz verschiedene Hintergründe. Es gibt Leute, die stehen einfach darauf, Geld dafür zu bezahlen, dass sie gedemütigt werden. Das hat aber auch einen normalen Dienstleistungsfaktor, wie es dann mit einem Camgirl ist oder ähnlichem. In der Regel ist es halt, dass man eine einfachere Tätigkeit gegen Geld ausübt, die eben in dem BDSM-Kontext ist. Hm. Und in der Regel ist die aus der Ferne in Schrift- oder Bildform und nicht wie eine normale Domina in Anführungsstrichen, dass man ins Studio reingeht und dann lässt man sich eine Stunde durchprügeln, sondern das Ganze hat so ein bisschen einen begleitenderen Faktor.
Und das hast du auch gemacht.
Genau, das habe ich gemacht von ein bisschen vor 18 bis ja so Mitte 19 und ich mache es immer noch nebenher, wie es halt neben der Arbeit so geht und wenn ich Lust auf einen Kunden habe, dann ist es immer noch Teil meines Lebens, ja.
Jetzt, wo du sagst, ein bisschen vor 18, wir können und dürfen das hier sagen, weil so war es ja nun mal auch.
Okay, ja.
Wir wollen ja nicht dazu anregen, dass man da früh anfängt, aber
genau, ich hab
sie, es war halt so und ja. Das können wir ja auch so sagen, denke ich.
Also ich habe sie kennengelernt, als ich 16 war und habe dann sehr, sehr schnell angefangen, mit ihr zusammen die E-Mails zu beantworten, die du so von den Leuten bekommst. Habe mich sehr lange aber geweigert, vor Kamera zu gehen, weil ich gedacht habe, so okay, was ich sprachlich kann, heißt nicht, dass ich das physisch so umsetzen kann. Dann hatte ich meine erste Double-Session mit ihr wirklich so mit 17 und ein bisschen nach den Abiturprüfungen. Also so volles Programm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Ja, und dann habe ich sie zu Cash and Go begleitet und dann habe ich selber angefangen, Videos zu drehen. Und so richtig voll eingestiegen bin ich dann 2 Monate von meinem 18. Geburtstag, als ich gesagt habe, ich brauche Geld für meinen Umzug. Wir machen jetzt mal ein bisschen mehr.
Ja, man kann sich das jetzt vorstellen, da kommen E-Mails und dann werden die beantwortet. Aber was kommt denn da überhaupt so? Also einfach mal ein plastisches Beispiel.
Okay, also in der Regel bekommt man eine Anfrage so, oh, ich würde mich gern erziehen lassen und dann kommen ganz verschiedene Anfragen rein. Hauptfokus ist sehr oft so Demütigungen. Cuckold ist eine Geschichte, Keuschaltung ist ein großer Teil davon oder eben Leute, die Fantasien haben, die im echten Leben nicht funktionieren und die da in der Richtung einen bestimmten Fetisch haben und die schreiben dir dann, dass sie gerne von dir dominiert werden möchten und dass sie das gerne in geschriebener Form haben möchten und dann macht man am Anfang tatsächlich ein ganz normales Bewerbungsgespräch und bekommt einen Fragebogen rein, was die so mögen.
Wer bewirbt sich denn bei wem?
Die meisten Sklaven bewerben sich bei mir und sehr selten antworte ich mal auf ein Gesuch.
Hm.
Und genau, das läuft so über die kommerziellen Plattformen, weil also super viel läuft auch über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel.
Das erklärt diese interessanten Anfragen, wenn ich einen Schrank zu verkaufen habe.
Ja, genau.
Denke ich manchmal, die wollen, dass ich sie irgendwie
ja, je nachdem, was du so im Hintergrund hast, ne? So, ja, versuch mal das IKEA-Regal den engen Flur runterzutragen, mein Freund. Mhm. Genau, dann bekomme ich halt eine E-Mail, dann gehe ich darauf ein, dann sage ich denen meine Preise durch und dann fangen wir an. Und das ist in der Regel, man schreibt 5 Nachrichten die Woche und die bekommen eine Aufgabenliste, die sie dann erfüllen müssen, mit Nachweis natürlich, je nachdem, in welche Richtung die unterwegs sind. Es gibt da so ein paar Unterkategorien, ne? Wie gesagt, so Demütigung ist so eine, viele wollen Spermaspiele haben. Ist es okay, wenn ich sowas sage?
Das ist natürlich völlig okay, wenn okay, du das sagst, ja. Aber du darfst das bitte nochmal definieren.
Spermaspiele. Aber ganz, ganz große Variationsmöglichkeiten. Es gibt Leute, die stehen auf Fremdsperma, es gibt Leute, die wollen mit ihrem eigenen Sperma spielen oder Leute, die sich nur vorstellen wollen, dass es Sperma ist. Und da ist alles dabei von Trinken, Kochen, wieder einführen. So in Eiswürfelform wichsen, das einfrieren, sich selber einführen. Das ist ziemlich gängig. Das Konsumieren, das sich selber ins Gesicht schmieren und damit dann einkaufen gehen. Ja, da gibt es eine ganz, ganz große Form.
Also wenn ich morgens diese verschlafenen Typen im Rewe sehe, ne?
Genau. Und du dir so denkst, so, was ist das Weiße in den Augen? Ja. Ja.
Ja, toll, ich gehe nie wieder einkaufen.
Ja, das ist schon spannend.
Sagst du eben Fremdsperma? Ich meine, wo schickst du denen das dann oder wo kommt das her? Oder müssen die da ihren Nachbarn fragen?
Das
haben
sie
mal eine Tasse Sperma für mich?
Das kommt drauf an. Es gibt Leute, die schickst du dann in den Swingerclub. Wenn das so ganz krasse Leute sind, dann kannst du die echt zu solchen Partys schicken. Und dann gibt es Leute, die wollen das Sperma von deinem Alpha haben. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, weil ich halt in der Regel keinen Alpha habe. Also das ist so eine Kackhold-Geschichte, Alpha, Beta, Omega. Mhm. Ich weiß nicht, wie familiär du damit bist. Ein Alpha-Männchen ist derjenige, der sich fortpflanzen darf, der also auch das Recht hat, an eine Frau ranzudürfen. Ein Beta ist ein daruntergestellter Mann, der hat also noch das so ein bisschen, das sind die Leute, denen gibst du noch die Fantasie, dass sie irgendwann mal an dich ran dürfen. Ne, es ist so, wenn du das
wenn
noch
der Alpha
schaffst,
verstirbt, genau, dann guckst du nach.
Ne, wenn du das schaffst, wenn du das für mich machst, wenn du das noch erträgst, wenn du so viel noch bezahlst, dann darfst du irgendwann an mich ran. Und ein Omega ist wirklich so dieses geschlechtslose Wesen, das ist halt die Kategorie Spermamüllhalde. Also das sind Leute, die haben gar keine Chance mehr, in diesem Szenario an eine Frau ranzukommen und natürlich erst recht nicht an den dominanten Part. Das funktioniert nicht, sondern die sind wirklich nur noch da für Spiel und Spaß. Alles gut.
Okay, also die Frage ist ja, ne, weil jetzt sind das 10 Kunden zum Beispiel, das heißt 50 Mails pro Woche, die beantwortet man ja nicht selbst. Das gibt man ja auch mal weiter oder ist da wirklich eine persönliche Bindung zum Kunden?
Also mit meinen Kunden habe ich tatsächlich eine persönliche Bindung und die bekommen auch alle eigene Mails von mir. Ich habe auch einen Wortcounter, den ich verspreche, wenn man bei mir Kunde ist. Das sind 400 Wörter pro Nachricht. Manchmal muss man dann ein bisschen blumiger werden, aber ich schreibe alle meine E-Mails selber. Das Einzige ist so, die Aufgaben, die bekommen, sind manchmal rauskopiert, aber es geht noch. Genau. Aber es ist zeitaufwendig, ja, deswegen mache ich das 3 Tage die Woche, an denen ich überhaupt antworte. Deswegen mache ich es halt auch nicht mehr so groß aufgestellt wie vorher, weil ich jetzt halt einen normalen Job habe. Und als Schülerin war das super. So nach dem Abi war das total toll, weil habe ich nichts anderes gemacht, als zu zocken. Und wenn ich dann nicht gezockt habe, dann habe ich das halt gemacht und habe ich auch noch gecampt. Das war dann nochmal ein bisschen zeitaufwendiger, weil dann sitzt man tatsächlich 3 Stunden am Tag vor der Cam und hat 25 Minuten Counter für eine Session.
Okay. Ja, aber was erwartet mich denn? Nehmen wir mal an, ich logge mich ein und guck mir, krieg dich vor die Nase gehalten. Dann kann ich mit dir chatten und sehe dich. Und du siehst deinen Kunden nicht.
Doch. Ich bin nicht mehr interessiert daran, normale Sessions zu machen, wo man sich so gegenüber sitzt und ich erzähle was. Das finde ich.
Machen wir hier gerade.
Genau, das.
Verdammt.
Alles gut. Rechnung kriegst du später.
Ja, Spenden sind natürlich immer willkommen.
Genau. Normalerweise läuft es halt so, dass man sitzt sich gegenüber und dann erzähle ich dir halt, was du machen sollst und du musst vor der Kamera eine Aufgabe machen. Was ich inzwischen lieber mache, ist eine geplante Session. Da sind wir dann wieder beim Thema Fetischisten. Das heißt, ich will vorher genau wissen, was die erwarten und dann kann ich mir selber aus der Erwartungshaltung was ausdenken und dann spiele ich gerne ein Szenario durch. Das heißt aber in der Regel hast du dann eine andere Rolle und ich habe eine andere Rolle. Und das finde ich immer ein bisschen spannender. Und das geht dann so 25 Minuten. Oder ich drehe tatsächlich inzwischen Sachen vor und mache dann halt eine Plan-Session. Und dann musst du dann dadurch Das heißt, so richtig aktiv Cam-Sessions mache ich nicht mehr, aber in der Regel, was da halt passiert ist, die Kamera geht an, die sitzt zu meinen Füßen und dann sage ich dir erstmal so, du kleiner lächerlicher Wicht, jetzt legen wir mal los. Und dann gibt es ganz oft erstmal eine Schuhleck-Fantasie, wo die Kamera so ein bisschen hin und her bewegt wird. Und in der Regel...
Also du versuchst, ist dann schon die Ego-Perspektive dann?
Ja, in der Regel ist es schon so. Also ich fange nie an mit den Leuten auf einer Augenhöhe, weil das Niveau haben die ja gar nicht. Das dürfen die ja nicht. Die dürfen mir ja nicht ins Gesicht gucken am Anfang. Nee, das gibt's nicht. Ist ja schon ein Privileg, dass die meine Füße sehen dürfen. Ganz oft läuft man dann über was drüber, ne, weil man arbeitet viel mit Schuhfetischisten zusammen. Da macht man so ein bisschen Crushing. Viele Leute wollen, dass du die Kamera anspuckst. Das ist immer ganz witzig. Und sehr nervig, weil da musst du immer alles wieder sauber machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sie genau triffst, dann...
Ja, aber inzwischen gibt es so Tricks, du kannst so Plexiglas davor legen. Ja, lernt man
ich
auch.
Ich würde ja so einen Hasendraht davor legen. Da geht zwar die Spucke durch, aber das schafft nochmal mehr Distanz.
Ja, ist eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Aber das spielt bestimmt mit der Optik, ne, weil das dann so flimmern kann. Und das ist sowieso schon schwer, mit einer Webcam irgendwie ein halbwegs vernünftiges Bild hinzubekommen. Ich habe früher viel Smoking-Fetisch gemacht, wo ich wirklich 20 Minuten vor der Kamera saß und einfach nur geraucht habe und auf die Kamera geascht habe und denen erzählt habe, was sie für ein dreckiger kleiner Aschenbecher sind. Ne? Es ist viel erzählen. Es ist sehr, sehr viel erzählen. Man muss schon gut reden können in dem Job.
Ja, also das heißt, in dem Moment, du interagierst ja, oder ist das genau ein Programm, was du dann abspulst? Oder also er kann äußern, das ist ja für mich, ich finde das jetzt schwierig, weil er kann ja keine Wünsche äußern, weil auf die gehst du ja aus Prinzip schon mal nicht ein.
Ja.
Der sagt, jetzt mach doch mal das und da sagst du, nö.
Genau.
Dann ist das Thema ja tot.
Ja, jein. Also ich bekomme am Anfang schon eine Liste rein, was er gerne hätte. So, das ist immer noch eine Dienstleistung. Da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem, im Internet, das funktioniert halt schon so, du sagst mir, was du haben möchtest und bis zu einem bestimmten Punkt bekommt man das dann auch, weil ich bin Dienstleisterin, das ist ein Kunde von mir, das ist nicht mein persönlicher Subby, wo ich dann sagen kann so, Wunschkonzert, nicht bei mir. Das heißt, innerhalb von der Session lasse ich mir nichts sagen, weil das ist albern und da hat man auch kein Recht zu, ganz einfach, muss ich auch nicht drauf eingehen. Aber vorher bekomme ich halt Sachen rein, von der Vorstellung her. Und wenn die dann sagen, okay, ich stehe total da drauf, wenn du so tust, als ob ich ihn niedertrete, das ist oft so eine Geschichte, dass man halt dann so gegen die Kamera tritt und er dann umfällt. Also es hat auch immer so einen großen schauspielerischen Effekt. Es gibt enorm viele Leute, die wollen einfach ignoriert werden. Das ist auch sehr spannend. Das heißt, die wollen wirklich, dass die Kamera angeht und du machst alles andere, außer die anzugucken. Sondern die wollen wirklich diese Illusion haben, dass sie dich, ne, es ist dieser voyeuristische Aspekt, dass sie dich beobachten können. Aber viele wollen einfach ignoriert werden, um zu erfahren, wie minderwertig sie sind. Und dann kannst du denen immer die Option geben, so, und alles klar, wenn du mir dann innerhalb von 20 Minuten 500 Euro gibst, dann gucke ich dich vielleicht mal an.
Macht das jemand?
Ja, das machen ganz schön viele Leute.
Das klingt jetzt erstmal, so wie du es jetzt erzählst, klingt das nach sehr leicht eine vernünftige Menge Geld verdienen. Ist es denn so leicht oder stelle ich mir das gerade nur so vor?
Es ist nicht ganz so leicht, wie es am Anfang klingt, weil man muss halt doch schon viel Aufwand betreiben. Je nachdem, was man für einen Kunden hat, ist da auch relativ viel Recherche und Eigeninitiative drin verbunden. Man muss eine Passion dafür haben und man ist dauerhaft in der Kritik. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes, weil man hat ja, man ist Dienstleister, ne? Und die Leute bezahlen dafür Geld und haben da eine Vorstellung. Und das heißt, man muss eine Leistung erbringen und man muss sich durch ganz viel Müll sortieren. Das heißt, wenn so ein Gespräch anfängt, sind viele am Anfang so, ja, ja, klar, ich bezahle dir Geld dafür, gar kein Problem, gerne, gerne, bitte, werd nur meine Herrin und ich will dich anbieten. Und dann ist man so, alles klar, hier ist mein Stundensatz. Ah ja, kann ich nicht erstmal ein bisschen, nee, kannst du nicht. Entweder wir machen jetzt mal Tacheles und ich habe am Ende ein paar Nullen auf meinem Konto mehr oder du kannst weitergehen. Man muss also viel, viel durch Bullshit. Und je nachdem, was man für einen Kunden hat, möchte man den halt auch nicht so sehen oder daran teilnehmen, was der hat. Es funktioniert aber aus der Distanz. Also es gibt viele Leute, die wollen halt, dass du ihm bei was zuguckst. Dann kann man das Skype-Bild so ganz klein machen und sich selber so ganz groß und das funktioniert. Aber es ist nicht ganz so leicht, wie es manchmal klingt. Und die Leute laden auch echt viel von ihrem Scheiß bei dir ab, weil sie denken so, okay, ich bezahle ja schon für eine Dienstleistung, da kann ich da auch noch Therapie dranhängen.
Ja, warum denn nicht? Naja gut, das ist ja das Gerücht, dass ne, die im Puff, sage ich jetzt mal ganz plump, die Hälfte der Schlafzimmer-Sessions sind im Prinzip nur ein Gespräch.
Ja, über Unsicherheiten und Ähnliches. Ja, das habe ich tatsächlich oft, dass die Leute irgendwie sagen wollen, sie wollen lange gedemütigt werden aufgrund von ihrem Aussehen und sie machen das, damit sie sich am Ende besser mit sich selber fühlen. Also wenn man eine Passion dafür hat, gerne viel labert, sich gerne selbst darstellt und grundsätzlich erstmal pervers ist, dann kann man das schon mal als Beruf einkalkulieren. Aber es ist wirklich, es ist zeitintensiv, es ist nervig. Und es macht einem eben auch ein bisschen selber das Schlafzimmer kaputt, je nachdem, was man macht, ne?
Ja gut, es ist ja wahrscheinlich vom Aufwand her, wahrscheinlich so wie jeder andere Job auch. Ja. Und das Problem ist ja auch noch, du musst dich ja an deren Zeiten halten.
Nee.
Ja, aber wenn die tagsüber arbeiten, dann kannst du tagsüber ja schlecht was anbieten.
Naja, aber die haben sich ja nach mir zu richten.
Ach du Heilige, ja, okay, soweit denke ich da immer gar nicht.
Also ich lege die Tage fest, an denen ich kommuniziere und du gibst mir vorher durch, wie deine Arbeitszeiten sind. Aber wenn ich sage, in deiner Mittagspause, ich habe jetzt Zeit und du hast das jetzt zu machen, dann machst du das auch jetzt. Da sind wir immer noch in einem ganz normalen Machtgefälle. Ja.
Ich wäre ein unglaublich schlechter Kunde, glaube ich.
Ja.
Ich würde immer nur sagen, nee, so läuft das nicht, dann gibt es halt kein Geld. Gut, dann hat sich die Sache auch erledigt.
Genau,
ne?
Dann bist du halt auch nicht länger mein Kunde.
Ja, wie ist denn das? Kommen da wirklich Leute an und sagen so, hier im Moment, ich bezahle dafür, das läuft mir jetzt gerade in die falsche Richtung, wir machen das jetzt mal anders? Oder ist das denn rum, wenn der da Aufstand probt?
Nee, also bis zu einem bestimmten Punkt lasse ich schon mit mir verhandeln. Und wenn halt gesagt wird, ich kommuniziere Dienstag, Mittwochs, Freitags mit dir und sonntags können wir mal über Sessions reden. Und dann kommt halt zurück, nee, das passt mir zeitlich überhaupt nicht. Dann kann man noch versuchen, ein Zwischending zu finden. Wenn es aber halt jemand ist, der sagt, oh, ich habe aber so einen engen Arbeitsplan, du musst quasi immer für mich verfügbar sein, dann bin ich halt so, alles klar. Und dann kannst du dir halt jemand anders suchen.
Aber irgendwo ist doch jeder käuflich, wenn der sagt, okay, komm, wir hängen noch zwei Nullen dran.
Ja, klar.
Dafür kann ich dich jederzeit anrufen.
Nee.
Also wie viele Nullen sind nötig, damit du quasi 24/7 zur Verfügung stehst?
Ich glaube, so viele Nullen gibt es gar nicht. Ich habe ja ein normales Leben. Klar, ich bin käuflich bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Aber ich habe ja auch immer noch selber eine Komfortzone. Und es gibt ganz viele Sachen, zu denen sage ich nein, gerade in dem zeitlichen Ding.
Aber alles, was du, ich sag mal, kommerziell machst, das machst du auf Entfernung. Also du fährst jetzt nicht zum Kunden hin und bist persönlich anwesend und tust und machst oder lädst die zu dir ein?
Nee, das Einzige, was ich persönlich mache, ist Cash and Go, was quasi eine Geldübergabe ist, die mit einer Dienstleistung verbunden ist. Das heißt, entweder gängig ist dann CBT, ne? Dann kriegen die einen guten Tritt von mir in die Eier und dafür bezahlen die mir Geld. Das sind so 5 Minuten.
Entschuldigung, ich stelle mir einfach dieses Bild gerade vor, in der Innenstadt mittags.
In der Querstraße vom H&M. Und meine Freundin steht vorm H&M und ich sage, du, ich muss kurz weg. Ja, genau so, tatsächlich.
Echt?
Ja.
Ich muss da mehr die Augen aufmachen, glaube ich.
Also immer gerne vor China-Restaurants.
Warum China-Restaurants?
Weiß ich nicht. Also sowohl in Köln als auch in Berlin habe ich das immer vor einer chinesischen Kette gemacht. Und dann, es ist halt eben auch schön, weil du kannst dann in der Öffentlichkeit erstmal so tun, so, oh, mein Schuh ist offen, mach den mir mal zu. Und dann gehst du einen Schritt zurück und trittst zu. Das funktioniert gut.
Ich bin irgendwie selber in der falschen Branche tätig.
Es gibt auch Männer, die das mögen. Also Männer, die auf Männer stehen. Und es gibt auch Frauen, die das mögen.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich meine Perspektive einfach die völlig falsche, weil für mich ist das tatsächlich alles privat, zu Hause, Spaß, Freizeit. Und sobald da Geld ins Spiel kommt, wird das für mich, das wirkt für mich fürchterlich desillusionierend. Jetzt ist es ja so, und das unterscheidet dich, glaube ich, von vielen Menschen, die das gegen Geld machen, dass du eben trotzdem auch privat pervers bist.
Ja, aber anders. Also ich biete online viele Sachen an, die ich im echten Leben nicht mache. Was daran liegt, dass ich ja, gute Frage. Viele Dinge funktionieren für mich nicht, die ich online anbiete. Eine Sache davon ist Keuschhaltung. Das ist für mich überhaupt nicht attraktiv, wenn das in meinem direkten Umfeld passiert. Aber auf weit weg finde ich das super. Also so zu sagen, ey, du darfst jetzt 3 Wochen lang nicht abspritzen und dafür musst du mir jede Woche eine gute Summe Geld überweisen, finde ich klasse. Finde ich schön.
Der Deal klingt auch für alle Seiten absolut fair.
Ja, ich finde das auch, ne? Und du schickst mir deinen Schlüssel zu, also ich mache auch Keyholding, das ist, wenn man den Schlüssel vom Keuschheitsgürtel bekommt, ne? Und dann kann ich mir lustige Spiele ausdenken, wie dieser Schlüssel möglichst weite Strecken fährt, bis er wieder zurückkommt, ne? So per DHL verschicken, einfrieren und auftauen lassen. Gibt ganz spannende Methoden, wie man das machen kann. In ein Amazon-Reklamationspaket packen, dann bei Amazon anrufen müssen, um zu sagen, oh, mir ist mein Haustürschlüssel da reingefallen. Habe ich alles schon gemacht. Finde ich super. Macht Spaß. Im echten Leben? Nee. Also so Keuschaltung ist in meinem echten Leben wäre das nicht drin. Cockholding ist das nächste. Das funktioniert für mich auch nur offline. Ach, online.
Ja gut, das eine ist ja wirklich dann Spiel mit der Fantasie. Mhm. Ich glaube, da trennen wir alle so ein bisschen, ne? Also was kann ich mir vorstellen, was macht mich geil, wenn ich dran denke? Und das andere ist halt wirklich das, was ich dann auch tue und da wirklich meinen Spaß dran habe. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Private. Zum Geld können wir später wiederkommen.
Geld stellen wir mal hin.
Du hast es mit den Mädels.
Ja, genau.
Die Jungs sind also als Kunde gut?
In der Regel ja. Also ich spiele gerne mit Männern. Aber ich habe sehr selten echte Beziehungen zu Männern und ich habe erst recht eigentlich keine sexuelle Beziehung mit Männern, aber mit Frauen. Sehr viel, sehr häufig, sehr gerne, sehr oft.
Ich stelle im Podcast ein Muster fest. Mhm. Mal gucken, ob sich das noch weiter durchzieht. Offensichtlich, alle Frauen, die irgendwie dominant sind, haben Beziehungen mit Frauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach aufgrund der wenigen Folgen ist das jetzt hier einfach ein falsches Bild, aber ich mache mir langsam Sorgen.
Ich glaube, dieses Femdom-Ding spielt da einfach viel mit rein, dass viele diese Illusion haben, dass wenn man dann in einer festen Beziehung mit einem Mann ist, dass der irgendwie dein persönlicher Haus- und Fußsklave ist, den man dann eben auch keusch hält und weiß ich nicht. Das ist nicht so mein persönlicher Ansatz.
Aber wenn es ein Mädel ist, dann geht das. Also jetzt nicht keusch halten, aber du bist ja dann auch Domse, um das böse Wort mal zu sagen.
Oh, das böse Wort. Aber ich mag es wirklich nicht gerne.
Okay, was soll ich denn sagen?
Ach, das ist ein bisschen schwierig, weil ich fühle mich von Domse einfach nicht angesprochen, aber es ist immer sowas, wenn ich es höre, läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter.
Domse. Oh. sagen wir einfach mal dominante Frau.
Genau, dominante Frau oder Femdom ist halt auch schon wieder so mit so viel Stigmata belegt. Eigentlich kann man ja überhaupt kein Wort mehr benutzen, ohne dass die Leute nicht ein festes Bild im Kopf haben. Nee, mit Frauen funktioniert das sehr gut. Ich habe verschiedene Spielpartnerinnen in der Regel und mit denen funktioniert dann auch alles andere. Da habe ich dann meine kleine Fußsklavin und habe ich mein Hündchen und habe ich mein Rope Bunny, die alle verschiedene Teile erfüllen. Und da ist ganz klassisches DS-Gefälle. Ne? Man kommt rein, ich lasse mir die Schuhe ausziehen. Ja.
Da hast du aber auch mehrere Beziehungen.
Ja. Tatsächlich habe ich im Moment einen männlichen Kernpartner.
Kernpartner?
Genau. Also ich bin großer Fan davon, dem Begriff Kernpartnerschaft. Und dann habe ich Spielbeziehungen und Affären. Und je nachdem habe ich halt auch einfach Funktionsgeschichten schon fast.
Klingt aber nach einem verdammt durchprofessionalisierten Privatleben.
Ja, ich habe ein großes Planungsbuch und Kalender und ich habe ähnlich wie Mina, habe ich auch Bücher, wo ich mir aufschreibe, was jeder mag und wie oft ich den sehe. Dann, das brauche ich dann auch schon mal. Aber genau, ich habe eine Kernpartnerschaft, die hat auf der Prioritätenliste natürlich die 1 und dann habe ich 2 Nebenpartnerschaften, die auch relativ hoch im Kurs stehen, aber eben anders geartet sind. Ich betreibe aber in allen meinen Beziehungen BDSM.
Mhm. Aber eben auf unterschiedliche Art und Weise.
Genau.
Weil es nicht die eine Person gibt, mit der du all das teilen kannst oder weil sich die Sachen gegenseitig ausschließen oder woran liegt's?
Teils, teils. Es gibt schon Sachen, die mache ich mit allen. Weil bestimmte Sachen werde ich halt nicht los. Ne? Es gibt schon Sachen, die brauche ich immer.
Zum Beispiel?
Ich würde sagen, ich mache mit allen auf jeden Fall Bondage. Ich mache mit allen Breathplay. Ich mache mit allen eine bestimmte Form von Zwangsorgasmus. Und ich mache mit allen so ein bisschen dieses Spiel mit der Angst. Mit einigen mache ich es ein bisschen ausgeprägter. Aber es ist überall Teil. Das sind so die großen Sachen. Und ich mache mit allen Pegging. Stimmt, ja.
Ja, dann nehmen wir doch das Thema gleich mal her. Denn diesmal weiß ich nämlich schon vorab, was das Ding der Woche ist.
Willst du es jetzt auspacken schon?
Ah, okay. Ich packe es jetzt aus.
Genau, dann pack ihn mal aus.
Ja, wir müssen ja ein bisschen unvorhersehbar sein, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute suchen bestimmte Kapitel.
Ja, so ein bisschen.
So, ich sehe ihn. Er hat bestimmt einen Namen.
Er hat noch keinen Namen, aber das Modell heißt Spritz. Kein Scheiß.
Okay, ich nehme es mal in die Hand.
Nehme ihn in die Hand.
Es
ist ein Strap-on.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist der erste, den ich wirklich in der Hand habe.
Er ist sehr schön. Er hat eine Schnürung und Rüschen.
Er ist schwarz vor allen Dingen.
Genau.
Er sieht aus wie, also es gibt so schlechte Spielfilme. Da hat der Teufel auch auf der Stirn genauso ein Horn. Mhm. Sieht also nicht aus wie ein Penis. Und es hat einen Schlauch, einen Meter lang und vorne ein Loch. Wenn ich das da reinpuste,
dann kommt nichts raus.
Dann kommt nichts raus außer heiße Luft.
Ja. Ja, es ist ein Bad Dragon Strap-on. Es ist ein Wasserdrache.
Ja.
Oder der Penis von einem Wasserdrachen.
Ich werde ein Foto machen.
Bitte. Er ist schwarz mit Glitzer.
Ja.
Das ist wichtig zu erwähnen.
Das ist gar kein Schmutz, das ist tatsächlich der Glitzer.
Es ist wirklich Glitzer, ja.
Okay. Und der ist noch unbenutzt, ja?
Ja, quasi.
Ja, was ich hier in der Hand hatte, was schon wo drin steckt.
Ich wollte gerade sagen.
Aber gut, man kann heutzutage alles wunderbar reinigen. Ich stelle mal eine Flasche Wasser daneben, dann kann man die Größe sehen. So, auf welcher Seite sieht man die Marke nicht? Ja, so von oben ist ja auch immer blöd. So, da wird natürlich jetzt ein bisschen was von rausgeschnitten. Aber ja, es gibt jetzt ein Bild. Ich werde es in die Shownotes reinpacken.
Sehr schön.
Ja, wie lang ist denn der?
Der ist gar nicht so lang. Der hat 14,5 und 2 Zentimeter Basis, 2,5.
Okay, das hast du alles auch schon gemessen, ja?
Ja,
Wieso hat man das Ding? Gewünscht, bestellt?
Ich habe es mir gewünscht, weil die sind sehr, sehr teuer. Also ich habe Strap-ons, seit ich 15 bin und ich rausgefunden habe. Er ist mittelfirm, kannst du auch an verschiedenen. Ja,
er ist sehr weich, man kann da wirklich drauf rumdrücken. Ich würde sogar sagen, er ist von der Konsistenz einem brauchbaren Original ähnlich.
Ja, der ist halt auch super zum Facefuck, ne? Da hast du halt, brauchst du keine Angst haben, dass du irgendwelche Zähne ausschlägst. Der ist super, der geht so, ne? Gut bis. Der geht gut rein, der geht gut raus, der kann was.
Der ist fürs Privatvergnügen.
Der ist fürs Privatvergnügen, genau.
Ich finde ja tatsächlich diesen Schlauch hier dran ganz spannend. Das heißt, da kommt ein Trichter dran oder eine Spritze kommt
genau,
da dran?
Genau, so eine,
ne?
Spritze und dann kannst du abspritzen.
Was tut man denn alles da rein?
Falsche Sperma.
Kann man das kaufen?
Ja.
Nein.
Doch. Das ist so eine 500 ml Flasche, die heißt Cumloop. Ja. Es gibt die von der Marke, dann gibt es die, es gibt Spunk, das ist die etwas festere Version. Es gibt Leute, die benutzen Crisco, es gibt Leute, die benutzen Wasser, es gibt Leute, die benutzen Urin, es gibt Leute, die benutzen Eigenejakulat.
Ich hätte eher an sowas wie Honig- und Schokoladensoße gedacht, aber okay.
Er muss ja rauskriegen, ne? Genau, es gibt Leute, die benutzen so Sirupgetränke dafür. Man kann damit alles abspritzen. Ist ein bisschen wie eine Super Soaker für Erwachsene. Ja.
Okay, Pegging ist Ficken mit dem Strap-on.
Grundsätzlich ja. Also Pegging ist.
Und zwar egal wo rein.
Ja. Es war vorher mal in einem heterosexuellen Kontext belegt. Also es muss zwischen Frau und Mann passieren. Ist inzwischen aber nicht mehr so. Also grundsätzlich ist Pegging einfach eine Frau fickt jemanden mit einem Strap-on. Egal wo rein, egal wie, Hauptsache gut. Das ist der Ansatz.
So, okay, das heißt, du sitzt vor mir jetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwen fickst.
Mhm.
Was bringt dir das denn in dem Moment? Also, weil du fühlen tust du es ja nun mal nicht.
Es gibt auch so Doppelgeschichten, ne? Die haben dann nochmal einen anderen Reiz. Aber bei ihm jetzt fühle ich nichts. Mir geht es sehr, sehr um den physischen Aspekt. Jetzt können mich die Leute natürlich nicht sehen. Ich bin ungefähr 1,70 Meter. Das heißt, ich bin nicht richtig klein, ich bin aber auch nicht so richtig groß. Und ich fick gerne Leute, die sehr viel größer sind als ich. Das macht Spaß. Ich bin gerne, ich bin auf der einen Seite, mache ich damit gerne meine körperliche Unterlegenheit weg, ne? Wie das so ist. Also, wenn du 1,95 Meter bist und vor mir kniest und ich kann dir das Ding bis in den Rachen reinrammen, habe ich Spaß dran, ne? Da werden die meisten Männer halt dann doch auch wieder zu Mädchen. Und das nächste ist natürlich eben auch, dass es großen Spaß macht bei einer Frau, die dir physisch sehr viel unterlegen ist. Eine meiner Partnerinnen ist winzig, wiegt glaube ich 50 Kilo. Mhm. Kann ich halt auch einhändig gegen die Wand drücken und von hinten nehmen. Kein Thema. Das macht auch
da
viel Spaß.
Da geht es dann wirklich um diesen Dominanz-Benutzungs-Überlegenheitsfaktor.
Ja. Genau. Also das ist so der eine Reiz. Das andere ist, dass ich super auf Anal stehe. Das heißt, da ist ein großer Reiz für mich dran, ne? Das Aufdehnen, das Spielen, ich stehe auf Fisting. Da ist das nochmal so. Und es ist auch für viele Leute ein großes Demütigungsgefühl, wenn die von einem Plastikteil durchgenommen werden.
Ich finde gerade tatsächlich spannend, dass dir tatsächlich ein Schwanz in dem Moment ein Machtgefühl gibt.
Genau, deswegen wollte ich auch keinen Strap-on haben, der aussieht wie ein Penis, sondern ich wollte gerne was haben, was ein bisschen aussieht wie Fantasie. Es geht mehr so darum, dass es eine natürliche Erweiterung meines Körpers ist. Also ja, in dem Moment gibt einem schon einem Penis ein anderes Machtgefühl, aber es ist mehr so, der Gegenstand, mit dem ich ficke, gibt mir ein zusätzliches Machtgefühl, weil ich habe immer noch beide Hände, ne? Ansonsten muss ich ja immer eine Hand einbüßen, in der Regel meine rechte. Und dann kann ich halt dann halt immer noch alles andere machen, wie man es halt auch kann, wenn man physisch dazu in der Lage ist, das zu machen. Ne? Ich habe dann beide Hände, ich kann dann mit einer schlagen, mit der anderen ziehen, ich kann festhalten, ich kann rumwerfen.
Und diese Koordinationsfähigkeit beneide ich dich gerade ein bisschen, weil ich ganz ehrlich gestehen muss, wenn ich da am Vögeln bin, das fällt mir sehr schwer, irgendwas in dem Moment da noch mit meinen Händen zu machen, weil um Himmels Willen,
ja, und das ist dann
das
wieder
ist kompliziert.
Da ist dann wieder der Vorteil, ist ja nicht ich, die da drin steckt, ne? Sondern es ist ja ein Plastikteil. Also muss ich mich nicht darauf konzentrieren, sondern einfach nur koordinieren, dass ich mich gut bewege. Der Geräuschfaktor ist für mich aber auch ein großes Ding, wenn du es halt richtig gut zum Klatschen bringen kannst. Ne? Das ist nochmal was anderes. Das kann ich mit meiner Hand nicht.
Mhm.
Das kann ich auch nicht, wenn ich einfach ein Gerät in die Hand nehme. Wenn du jemand halt schon unter dir hast und du kannst voll da reinklatschen, das ist auch nochmal einfach eine schöne Zusatzgeschichte.
Ich versuche mir das gerade optisch so ein bisschen vorzustellen, wie du da, wie dein Gesicht grinst und du da voll glücklich abgehst.
Mhm.
Wie lange macht man das denn? Ich meine, bis der andere gekommen ist, wäre jetzt ja kein Zeitfaktor. Also du kennst halt normaler Sex, endet in der Regel, wenn irgendwer gekommen ist oder bestenfalls beide oder beide mehrfach, aber irgendwann ist man halt fertig und platt. So, und jetzt musst du ja irgendwie so ein Stoppsignal definieren. Irgendwann ist ja gut, irgendwann ist ja nur noch langweilig.
Man kann halt auch beim Pegging ganz verschiedene Stellungen machen. Das ist einer der Vorteile, die man hat. Das heißt, ich würde sagen, so zwischen, ja, also von einer halben Stunde bis anderthalb Stunden habe ich schon alles gemacht. Nach anderthalb Stunden kann ich dann aber auch nicht mehr. Die längste Pegging-Session, die ich hatte, war 4 Stunden. Ja.
Aber jetzt nicht in Dauerbewegung.
Doch. Aber da war ich auch noch echt fit. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich aktuell ins Fitnessstudio gehe, ist, dass ich im November festgestellt habe, dass ich nach einer halben Stunde so war, so, oh, verdammt, ich habe einen Krampf im Popo. Was soll das denn? Das kann ja nicht sein.
Mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube, bei den meisten Kerlen, die auf der Welt so rumlaufen, ist nach 5 Minuten merken die einfach nur noch, dass sie nicht mehr können.
Es ist halt unglaublich, was für andere Muskeln man da benutzt. Also das habe ich früher schon immer festgestellt, wenn man dann so anfängt, mit einer Frau zu schlafen und du halt, ne, so deine ersten 30 Minuten rum hast und dir so denkst, alles klar, meine Unterarmmuskulatur ist, glaube ich, das Einzige an meinem Körper, was wirklich gut trainiert ist.
Jetzt mag ich da nochmal ein bisschen nachbohren. Also das Teil, der Schwanz, den du trägst, der macht dich dann aber nicht zum Kerl.
Nein.
Er macht dich zu, ja, was macht er denn mit dir? Oder was macht er für dein Gegenüber mit dir? Also was verändert sich?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ich halt in der Regel innerhalb von einer BDSM-Session keinen Sex habe oder keinen Sex mit mir habe in dem Part. Ne? Ich schlafe schon mit der Frau, aber die fasst mich halt nicht an. In der Regel ziehe ich mich nicht mal aus. Das ist schon so. Und das ist so ein bisschen dadurch nochmal eine offene Erweiterung, die nichts mit mir körperlich zu tun hat. Das heißt, wenn ich das anziehe, habe ich schon auf einmal eine andere Fläche und ich habe einen anderen Zugang, den ich gebe. Ja.
Moment, das heißt aber außerhalb der Session, du sagtest jetzt kein Sex mit mir. Also das heißt, es findet außerhalb der Session statt. Oder findet es auch nicht statt?
Es passiert seltener und in der Regel dann nach so einer Session. Aber ja, es kann passieren, wenn ich halt beschließe an dem Tag, okay, ich möchte dich jetzt einfach benutzen. Und dafür muss aber das Setting eben auch gut sein.
Hm.
Also so, klar, ich hole mir, was ich brauche. Aber das ist eben dann auch immer in dem Kontext so. Ich benutze dich, um mich zum Orgasmus zu bringen. Nicht du hast das Privileg, das mag ich gar nicht, so dieser Ansatz so bla bla bla. Naja, bla bla bla. So dieses, du musst dir jetzt möglichst viel Mühe geben, um deinen Dom, deine Herren zum Kommen zu bringen. Den Ansatz, finde ich, liegt mir persönlich nicht so. Aber so dieses, ich setze mich auf dein Gesicht und alles, was du machen musst, ist deinen Mund aufzumachen und deine Zunge rauszustrecken und ich reite mich selber zum Orgasmus. Du hast da gar keinen Teil mehr dran, dass du keine Luft bekommst, ist mir egal, mir geht's gerade um mich. Das funktioniert für mich, ja.
Es ist ja unausweichlich, dass ich auch mal nach ganz normalem Stino-Sex fragen muss. Gibt's den?
Nein.
Gar nicht.
Also ganz normaler Stino-Heterosex, den habe ich gar nicht.
Von Hetero habe ich nicht gesprochen.
Ich habe ab und an mal homosexuellen normalen Sex, ja. Aber sehr selten. Sehr, sehr selten.
Eher was für die Feiertage, ja?
Ja, es ist wirklich mehr so nach, oh, ich war gerade 12 Stunden arbeiten. Ich weiß, du willst, dass ich dich verhaue, aber können wir einfach ficken? Ist das okay? aber ja, das war aber eine ganz schöne Entwicklung tatsächlich, bis ich dahin gekommen bin.
Also es wurde immer weniger normaler, normaler Sex ist so ein blödes Wort, aber es wurde immer weniger Sex und mehr Session, oder?
Ja, vorher habe ich das immer sehr getrennt oder dann war es halt so, okay, wir spielen jetzt für eine halbe Stunde und dann schlafen wir miteinander oder wir schlafen innerhalb der Session miteinander. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so das funktioniert für mich vom Kopf her nicht ganz oft, weil...
Das war dann aber auch schon immer geplant.
Ja. Ich bin...
So ganz spontan irgendwas machen ist nicht so deins?
Doch auch. Aber deswegen habe ich überall in meinem Haus immer Utensilien liegen. Ne? Und ich habe auch immer irgendwas dabei, was funktioniert. Aber ich bin inzwischen nicht mehr so der Mensch dafür. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe immer noch gerne One-Night-Stands zum Beispiel. Aber die laufen dann halt auch in der Regel so, dass ich sage, okay, alles klar. Und das machen wir jetzt. Und so ist das okay. Und dann bist du fertig und jetzt gehe ich. Und habe ein gutes Gefühl.
Okay. Also vom Sex entwöhnt auf Dauer.
Ja, so ein bisschen.
Gut, aber jetzt ist ja doch irgendwo der Punkt, die Befriedigung für dich muss ja dann doch irgendwo da sein. Also deine Arbeit, sie befriedigt dich auf irgendeine Art und Weise.
Mhm.
Kann jeder nachvollziehen, der mal im Garten irgendwas umgegraben hat und hat dann nach 4 Stunden festgestellt, dass er sich wohl damit fühlt, nur die Hände tun weh. Ich weiß, fieser Vergleich, aber ich glaube, das passt dir in etwa.
Ich glaube, es ist eher so ein bisschen wie Marathonlaufen. So ist es, viel Arbeit. Aber zum Schluss läuft man durchs Ziel und fühlt sich einfach richtig gut, auch wenn man nichts Richtiges bekommen hat.
Ich habe extra versucht, diesen Marathon-Vergleich einmal nicht
genau,
zu sagen.
Genau, jetzt mache ich, den selber.
Und habe mir diesen Gartenquatsch ausgedacht. Nein, völlig okay.
Also für mich ist eine gute Session, wenn ich danach breit grinsend auf dem Teppich liege, am besten dann noch mit meiner Sub im Arm oder mit meinem Partner dann im Arm. Und er ist super glücklich und durchgespielt und ich bin super glücklich und durchgespielt. Ja, das funktioniert für mich gut. Aber das hat nichts mit meinem physischen Orgasmus oder mit einer physischen Stimulation zu tun. Da bin ich inzwischen irgendwie echt ganz glücklich, wenn ich das auf einer Metaebene habe.
Ja, kommt das nicht vor? Also ich meine ganz ehrlich, Selbstbefriedigung.
Ja, das
ist ja wenigstens Druckabbau.
Ja, das passiert dann auch ab und an, dass ich dann sage, okay, ich muss kurz körperlich runterkommen, ich hole mir mal kurz einen runter. Also ich sag trotzdem, blas mir ein, ich sag trotzdem Blowjob, ich sag trotzdem, ich hole mir einen runter und ich sag auch, ich habe einen Ständer.
Ja, aber so dieser sexuelle Drang, also du kanalisierst das ja dann ganz anders eigentlich.
Ja.
Weil es gibt natürlich auch viele Menschen und die Session ist im Prinzip ein ausgedehntes Vorspiel und dann kommt der Orgasmus und das ist halt gut. Was zum Beispiel bei mir immer sehr schön ist, die Session, bei der ich keinen Orgasmus habe, ist für Subi wesentlich angenehmer, habe ich das Gefühl, weil danach werde ich halt faul.
Hm.
Punkt. Ne? Da bin ich ganz blöd an der Stelle. Deshalb sind Partys da auch immer ganz angenehm. Weil da kann man einfach den ganzen Quatsch machen und dann ist man irgendwann so müde, dass es dann auch reicht. Aber wie mit deinem Partner nochmal, wie ist denn das mit dem Alltag? Findet der statt? Also hast du jemanden, mit dem du den stinknormalen Alltag vom ins Kino gehen über, keine Ahnung, was alles hast?
Ja.
Der Alpha.
Genau, mein Alpha. Der mich tatsächlich darum gebeten hat, nicht super viel über ihn zu reden. Deswegen müssen wir ein bisschen.
Dann genügt das an der Stelle.
Ein bisschen gucken. Aber ja, mit dem habe ich einen normalen Alltag.
Ja, ich mag natürlich auch so ein bisschen das Bild von dir vervollständigen.
Und ja, klar.
Wenn du natürlich nur ein sexuelles Wesen bist, ob Service oder privat und im Prinzip dein Leben nur aus Sexualität besteht, ganz ehrlich, das stelle ich mir dann auch sehr anstrengend vor.
Ja, das auf jeden Fall. Das kommt aber auch sehr viel mit dem Job, dass man sich irgendwann fragt, bin ich mehr als meine Sexualität? Und sollte Sexualität so viel Raum in meinem Leben einnehmen? Weil ich kann ja mehr. ich bin ja mehr als BDSM und ich kann ja auch mehr als BDSM. Ich kann ja eine gute Unterhaltung führen und ich habe mal gehört, ich bin witzig, ich bin kulturell interessiert, ich gehe gerne ins Kino, ich mache normale Sachen, ich gehe gerne auf Partys, ich gehe gerne ins Museum, ich bin unglaublich langweilig eigentlich.
Sieht man dir nicht an?
Ja, ne? Ich bin Mode interessiert, ich model nebenher. Es gibt schon mehr in meinem Leben, aber es hat inzwischen doch schon einen ordentlichen Teil. Auf eine angenehme Art und Weise. Mir ist eben auch wichtig, dass ich sagen kann, so und jetzt hier stopp. Jetzt hören wir mal auf mit BDSM. Jetzt gehen wir mal in Ruhe essen.
Das hört sich so eh immer gut an. Essen gehen finde ich immer klasse.
Oder jetzt zocken wir mal 2 Stunden. Ja.
Was zockt man denn mal 2 Stunden?
Nur 2 Stunden, meinst du?
Ja, was zockt man?
Das Letzte, was wir ausgiebig gezockt haben, ist Diablo 2. Diablo 3. Diablo 3
Ach, du
im Multiplayer-Modus. Und was immer geht, ist Mario Kart und Tekken. Ich liebe Tekken. Alles, wo ich als hübsches kleines Mädchen stumpf einem Berserker aufs Maul hauen kann, ist mein Ding.
Ich sag da mal nichts weiter zu.
Ja, es passt ja, ne? Das ist immer so gerne das Bild.
Ja, das ist tatsächlich, das passt alles tatsächlich ins Bild rein. Meine Aufgabe ist natürlich immer, die Sache zu finden, die dir keiner zutraut.
Ach so.
Aber ich habe noch nichts gefunden.
Ich bin im echten Leben Handwerkerin. Das ist eigentlich immer ganz witzig, weil die Leute immer denken, ich bin eine schwebende Göttin in Lack und Latex und Leder. Und im echten Leben habe ich eine Arbeitshose an und stehe sehr lange an der Säge.
Siehst du, das finde ich super.
Und bin sehr stumpf. Ne? Deswegen, ich gehe morgens um 7.30 Uhr gehe ich in die Werkstatt, trinke meinen ersten Kaffee. Wir haben einen Pornokalender an der Wand, ganz normal. Wir sind ein normaler Werkstattbetrieb.
Finde ich super.
Ich bin Kunsthandwerkerin im echten Leben. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und das ist so ganz weit weg. Deswegen, wenn du mich unter der Woche im Supermarkt siehst, erkennst du mich auch nicht.
Naja, die Haarfarbe wird sich nicht ändern.
Ja, ich habe fast immer eine Mütze an und ich habe keine Augenbrauen, wenn ich nicht geschminkt bin. Und dann habe ich auch keine Heels an und erst recht keine Strumpfhose. Und was ist Nagellack, bitte? Ich will einfach nur meine Milch kaufen und dann ins Bett. So. Das ist immer sehr witzig, auch wenn ich so ein Fotografen-Casting habe. Das hatte ich vor 2 Wochen. Da bin ich angekommen in Jeans und T-Shirt. Und der war so, oh, irgendwie habe ich mir dich aber ganz anders vorgestellt. Und habe ich gedacht, so, alles klar, du hast halt nicht erwartet, dass ich hier in Docks komme und eine Eulenlederjacke. Also, du hast halt gedacht, ich schwebe in, weiß ich nicht, was hierher. Und dann, das ist auch mal ganz witzig.
Ich hätte erwartet, dass man da bei solchen Shootings und so weiter, dass man die erstmal in Schlammerklamotten ankommt, da macht man sich vor Ort hübsch.
Es ist immer so 50-50, aber du musst immer in der Jogginghose ankommen und flachen, flauschigen Schuhen, damit du keine Abdruckstellen hast vorher. Und das heißt, du kommst halt so an in deiner Flauschleggings und deinen Crocs am besten noch, ne? Haare hoch, schon geschminkt, das ist immer das Beste. Dann siehst du, der Teil sieht aus wie eine Drag Queen, alles darunter sieht aus wie obdachlos. Und dann kletterst du dahin und dann machst du erstmal den großen Koffer aus und holst alle Outfits raus und alle Accessoires. Und dann hat man auch erstmal eine halbe Stunde lang gut was zu lachen, bis man dann angezogen ist.
Ich überlege gerade, wollen wir auf so ein Shooting mal eingehen, weil ich habe noch keins live erlebt, ehrlich gesagt. Ich werde mal meine Vorurteile einfach rausholen.
Okay.
Das heißt, du kommst dahin, natürlich, wie wir jetzt schon wissen, nicht top gestylt. Der Fotograf hat irgendwas Lustiges aufgebaut, im Zweifel auch nur so eine weiße Wand, ein bisschen Licht. Und dann gibt er Anweisungen, mach mal dies, mach mal jenes und dann werden Bilder geknipst. Im Prinzip so wie bei Heidi Klum. Und dann am Ende wird viel gefotoshoppt und dann hat man seine 200 Bilder und der Fotograf verkauft die irgendwo.
Es ist so ein Mischding. Das ist auch manchmal Teil von einem Shooting. Also du kommst halt schon dahin, aber ich spreche halt vorher ab, weil ich bin, mein Interesse daran, mich einfach vor eine weiße Wand zu stellen und was Hübsches anzuhaben, ist relativ gering. Davon habe ich nichts. Ich mache gern Fetischfotos und ich mache gern szenarische Fetischfotos. Und dazu kommt dann noch so ein bisschen Boudoir. Das heißt, ich mache halt auch im Gegensatz zu den meisten Leuten, ich mache keinen Akt, ich mache auch keinen Pornart. Auch nicht, wenn du ganz lieb fragst.
Also du hast das vorher erwähnt, du ziehst dich im Grunde nie aus.
Nee.
Also ich werde, egal wie weit ich das Netz durchsuche, ich werde nirgendwo Titten und Pussy finden von dir. Nee. Aber dafür das Gesicht.
Ja. Und ganz, ganz viele Füße. In unterschiedlichen Stadien. Ja.
Aber bei Füßen bin ich irgendwie blind.
Ach, eine Schande.
Ja, ich tolle Schuhe, kann ich super klasse finden, da stehe ich total drauf. Aber ja, die Füße, ja, die sind halt dazu da, dass die Schuhe halten, ne?
ist wirklich Kunst bei Hause. Nee, mit Gesicht. Ich habe auch immer sehr offen, ich bin immer sehr offen damit umgegangen, was ich mache und mit meinem Fetisch. Auf der anderen Seite, ich sehe halt auch aus, wie man sich so eine klassische Sexshop-Verkäuferin vorstellt, ne? Mit den gefärbten Haaren und den Piercings und dem dicken Eyeliner. Wenn ich bei mir in meinem Lieblingsfetischladen stehe, fragen mich die Leute auch immer, Entschuldigung, hätten Sie das vielleicht noch in einer anderen Größe? Und ich würde gerne Handschellen für meine Freundin kaufen. Können Sie was empfehlen? Und dann sagst du, kein Problem. Sie nehmen das und das und dies und dann nehmen Sie noch das dazu und den Rest kaufen Sie sich im Baumarkt. Dürfen Sie das empfehlen als Angestellte? Ja, darf ich.
Okay, so ging es mir früher in Elektroläden immer. Aber ich, ganz ehrlich, die typische Sexshop-Verkäuferin, die ich kenne, die ist Mitte, Ende 40 und wirkt auf mich immer verklemmter als ich.
Okay.
So, vielleicht habe ich die falschen Läden bislang besucht, aber und du entsprichst vielleicht tatsächlich von dem, was die Leute sich da wünschen, was da arbeitet.
Das stimmt.
Noch eine Berufsmöglichkeit. Yay.
Ich habe mich mal beworben in einem der großen Fetischläden in Köln und die haben gesagt, ich bin zu jung. Ich habe mich beworben, sobald ich 18 war. Ich habe zu dem Zeitpunkt seit 4 Jahren schon eingekauft. Das war so ein bisschen witzig. Aber ich habe über meinen Fetischladen in Köln meinen ersten Modeljob bekommen und habe bei denen die Empfangsdame bei der Swingersauna gemacht. Und dann stand ich da in meinem Kleid und dann kamen die ganzen Leute rein und ich war so, es geht da lang, da gibt's Kondome, da gibt's das Gleitgel, denkt dran, alle haben Spaß und am besten noch zusammen. Wie so eine Flugbegleiterin fürs Ficken. Das war witzig.
Ja, ich habe gerade die Gestik von dir, ist gerade wunderschön. Die Finger gehen im Kreis herum, nach links, nach rechts. Tatsächlich wie die Sicherheitsanweisung im Flieger.
Ja, ich hatte so ein kleines schwarzes Latexkleid, ne, so der Sekretärinnen-Style. Und habe da die Einweisungen gemacht. Das war schön. Der hat auch bis heute einen Laden. Guter Typ.
Ja, der Style ist dir ja wirklich ganz wichtig. Also klar, wer Fotos macht, der macht auch in Klamotten. Welchen Fetisch bedienst du denn oder welches ist deiner? Oder gibt es da einen Unterschied?
Also welchen Fetisch ich bediene, das ist immer so ein bisschen an Klamotten sehr, sehr viel, weil ich viel Fantasy mache. Also die Leute kommen wirklich zu mir, wenn sie ein szenarisches Erlebnis haben wollen. Dafür bin ich so ein bisschen bekannt geworden. Ich habe so eine Succubus-Nummer, die war mal ganz groß im Netz. Die kann man auch bei mir auf den Profilen noch bewundern, wo ich so einen Spitzenbody anhabe und ich habe ganz große Hörner. Und dicken Strap-on an und Kontaktlinsen und so. Und das ist eine von den Sessions, die ich gemacht habe. Da bist du der kleine Zauberschüler. Du liest aus deinem Buch, bist ganz aufgeregt, verliest dich in deiner Zauberformel. Und anstatt der willigen Sexsklavin hast du dir leider die bösartige Succubus aufgeschworen. Und die nimmt dich jetzt leider nach Strich und Faden durch und erzählt dir dabei noch, was für ein kleiner Schlappschwanz du bist. Ich habe die gemeine Mitschülerin schon gemacht und da habe ich auch Latex und Stoff. Ich habe gar keinen richtigen Klamottenfetisch. Also ich bin kein Latex-Fetischist, ich bin kein Lack-Fetischist, ich stehe nicht auf Korsetts. Ich mag das alles sehr, sehr gerne. Ich mag das auch gerne an mir. Aber ich bin immer mehr Enthusiast als Fetischist, wenn es um Klamotten und Materialien geht. Ich sehe einfach gerne gut aus.
Gut, das teilst du wahrscheinlich mit jeder anderen Frau?
Ja, und mit ganz vielen Männern. Das ist schon wichtig. Ich kenne auch sehr viel mehr Männer mit Latex-Fetisch als Frauen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele das ihrem Partner zuliebe tragen. Und ich als alter Stofffetischist bin da ja eh raus.
Ja.
Na, aber klar, der Fetischist hat natürlich gerne, wenn er seinen Partner anfassen kann. Wenn er es selber trägt, dann ist das bestimmt toll. Aber wenn der Partner noch mitmacht, ist das nochmal geil. Ich glaube, dass wirklich zwei, die das vorher nicht entdeckt haben, dass die beide dann dieselbe Leidenschaft dafür haben, das ist gar nicht so wahrscheinlich.
Ist ein bisschen schwierig. Also ich kenne viele Leute, gerade aus der Rubber-Doll-Szene, die das doch mehr so aus Versehen mal gemerkt haben und das dadurch kennengelernt haben. Das kann schon ganz spannend sein, aber gerade so die krassen Klamottenfetischisten sind halt auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Gebiet, was ganz weit weg von BDSM ist. Stellenweise. Das sind oft halt nur Fetischisten und keine BDSMler. Und die werden halt bei uns mit reingesteckt.
Ich mache jetzt mal hier so eine ganz harte Kante rein, so einen schönen Bruch, weil ich gucke mal wieder auf die Uhr und das ist wieder grausam. Denn ich habe hier natürlich das super Thema noch stehen.
Genau.
Das haben wir bisher viel zu stiefmütterlich behandelt in dem Podcast. Pet Play.
Genau. Vor Pegging eigentlich noch so meine größte persönliche Leidenschaft.
Okay, Pet Play, wir definieren es mit einem Satz, nämlich
T Tierrollenspiel im BDSM-Kontext.
Sehr schön.
Ich habe ein Handout geschrieben.
Aber wir haben noch nicht einmal reingeschaut.
Ja.
Ich kann ja mal den ersten Satz vorlesen. Definition: Pet Play ist eine Form des Rollenspiels im BDSM-Kontext. Bei diesem stellt eine oder mehrere Personen ein Tier, das Pet, dar. So, ich finde, das ist sehr schön formuliert.
Sehr schön.
Ich kann das jetzt hier weiter vorlesen, das Manifest, und dann haben wir das Thema in etwa 3 Minuten abgehandelt. Ich lege den Zettel weit weg. So, okay, wer ist denn das Pet? Du.
Das kann auch tatsächlich sein. Also ich hatte einmal eine sehr interessante Session, wo wir beide Pets waren, aber dann gibt es halt eine verschiedene Dynamik. In der Regel ist es aber so, dass mein Sub das Pet ist.
Mhm. Das machst du auch privat als auch im kommerziellen Kontext?
Nein, das mache ich nur privat. Das ist wirklich was, das nur mir gehört. Nur mir und den Menschen in meinem Leben. Oder dann eben nicht mehr Menschen.
Okay, dann fangen wir mal ganz vorne an. Man hat da einen Partner und jetzt sagt er, ich bin jetzt dein Pet, und dann wird ein Tier ausgelost und dann legt man los.
Ganz so einfach ist es nicht. Mit dem ersten Menschen, mit dem ich das gemacht habe, da war es halt einfach immer schon so ein Running Gag. Du bist doch mehr Katze als Mensch, also bei ihm. Und dann haben wir das mal gegoogelt, ob es das gibt, weil er so war, eigentlich finde ich den Gedanken, Haustier zu sein, total schön. Und dann haben wir das gegoogelt, ne? Und dann hat Mutter Google ausgespuckt, Petplay. Und dann haben wir uns damit so ein bisschen beschäftigt, und es gibt ganz verschiedene Unterstufen. Normalerweise ist es aber so, man sucht, das Tier sucht der Sub sich aus. Und das ist eins, mit dem man sich gut identifizieren kann. Jetzt haben wir, damit sollten wir anfangen, es gibt 2 Ansätze beim Petplay. Das eine ist, ich behandle dich wie ein Tier, und das ist dann eine Form von Demütigung. Und das andere ist, ich behandle dich als das Tier. Und das ist dann auch was, was mit einem eigenen Mindspace zu tun hat und wo man sich eben als Tier eben auch woanders hinbegibt vom Kopf her, als, naja, als, oh, ich bin ein Mensch, aber ich verhalte mich wie ein Hund, sondern ja, es ist schon ein bisschen abgespaceter tatsächlich, wenn da jemand hingeht.
Also ich darf mal verraten, ich habe auch ein Tierchen. Ein Petplay mag ich ja auch sehr gerne, es kommt nur viel zu selten dazu.
Mhm.
Ein Hündchen mit einem sehr interessanten, neugierigen Charakter, das ist dann als ein Tier, weil es keine demütigende Komponente hat.
Ja, und wenn sie in dem Moment dann auch ein bisschen anders drauf ist als normalerweise und du eben merkst, dass sie vielleicht ein bisschen verspielter ist oder neugieriger oder gerne auch ein bisschen kuscheliger ist, auf der Fall, habe ich kennengelernt. Leute, die eigentlich so ein bisschen auf Distanz sind, werden auf einmal die größten Schmuse-Enthusiasten. Dann ist es wirklich mehr als Tier, als wie ein Tier. Es gibt aber eben auch gerne Leute, die wollen behandelt werden wie ein Hund. Die wollen gesagt bekommen, du darfst nicht mehr sprechen, du darfst nur noch auf allen Vieren laufen, du frisst jetzt aus einem Napf, denn das ist das Niveau, auf dem du bist. Hat auch seinen Reiz, ist aber nicht mein persönlicher Ansatz vom Petplay. Ich möchte jemanden haben, der gerne mein Hund ist und der gerne spielen möchte und der aufgeregt ist. Oder der eben auch gerne eine Leistung für mich erbringt.
Und auch Leckerlis bekommt.
Und auch Leckerlis bekommt. Und der aber dann auch eben durch den ganz normalen Prozess laufen muss, ne? Dann gibt es Hundeschule und so weiter und so fort. Es ist sehr spannend. Es kommt nicht nur darauf an, welches Tier man auswählt. Klar, und da gibt es dann, grundsätzlich kann man jedes Tier sein. Es ist ein bisschen wie Kindergarten. Jedes Tier, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch sein. So ganz gängig sind halt Hunde, Katzen, Ponys, Esel, Zebras. Häschen sind auch eine große Geschichte, und Kühe und Schweine. Und natürlich Bullen und Hengste sind nochmal so eine eigene Unterkategorie. So ein bisschen, wenn man halt in der Haustierkategorie bleibt, sind es ja alles Tiere, die kann man auch zu Hause halten. Das heißt, da hat es am ehesten noch eine große DS-Dynamik, die man so hat. Und bei allem anderen ist es immer noch so ein bisschen, vor allem viel das Umfeld, was dann Einfluss drauf hat.
Ja, ich finde auch gerade den Begriff, ne, Nutztier oder Haustier.
Genau.
Ne? Also mit dem Haustier kann ich kuscheln,
ja.
Mit dem Nutztier eher nicht.
Ja.
Wobei beim Pony würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist so ein Halb-Halb-Ding an der Stelle.
Hier ist wieder die Frage, hast du ein Pony oder hast du ein Pferd? Das ist auch ein massiver Unterschied. Hast du einen Hund oder hast du einen Welpen? Hast du ein Kätzchen oder hast du eine Katze? Weil wenn ich ein Kätzchen habe, dann ist für das Kätzchen halt alles toll und neu und shiny und das möchte ganz viele Sachen kennenlernen. Eine Katze, die will in Ruhe gelassen werden. Eine Katze möchte selber entscheiden, wann macht sie was mit dir. Die musst du manchmal zwingen. Die möchte aber eben auch gepflegt und gehegt werden. Und innerhalb von einem Tier kann auch das Alter pendeln. Das ist halt ein bisschen wie das mit dem Ageplay ist. Dass du sagst, heute bin ich 5, morgen bin ich 10. Da gibt es auch einen Unterschied. Ne? Und wirklich ein kleines Kätzchen, das will vor allem viel schlafen, viel kuscheln. Das will manchmal was umwerfen. Ein bisschen drastischer ist das Beispiel immer, wenn du einen Welpen hast, der halt wirklich alles ist noch neu und shiny und toll und ich will rumspielen und ich will rausgehen und ich will das machen. Wie funktioniert dies? Was macht das? Wenn ich das mache, wirst du dann böse? Wirst du böse? Wirst du böse? Ja, werde ich. hat seinen Reiz, auf jeden Fall. Ist total toll. Man merkt, ich werde enthusiastischer. Bei einem Hund ist es zum Beispiel aber so, die wollen gemaßregelt werden. Die wollen vorführen. Das sind die Leute, denen sagst du so, und jetzt sitz. Und der sitzt für eine halbe Stunde. Und der zeigt dir, dass er das kann und dass er das macht. Bei denen ist auch oft so dieses Wettbewerbsverhalten ein großes Ding.
Ne, jetzt lass mich mal vorne anfangen.
Okay.
Also man entscheidet ja nicht nur das Tier, sondern auch der Charakter, das ist ja etwas, was man gemeinsam entscheidet und ausarbeitet und dann fängt man langsam an oder ja, wie komme ich denn da hin?
Okay, ich finde das mit dem Charakter entscheiden, das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist schon eine Dynamik, die man so für sich selber findet. Oft sind es all die Dinge, die du ablegen möchtest, die einfach wegfallen. Wenn du ein Tier bist, dann musst du dir halt keine Gedanken darum machen, was ist morgen deine Steuererklärung? Du machst ja auch keine Gedanken, wann isst du, warum isst du, sondern du weißt, irgendwann habe ich Hunger und das wird dann bedient oder eben nicht. Vieles wird einfach runtergebrochen und dadurch ist der Einstieg sehr leicht, wenn man das als Sub möchte. Und man legt viel ab. Also richtige Charakterbestimmung finde ich schwierig. Die Leute, die das wirklich gerne machen und die ein Bedürfnis danach haben, die entwickeln so ihren eigenen Charakter dahin.
Also ich überlege gerade, also sowas wie das, dass man das Tier, das Pet, dass das switcht in Richtung von heute Hund, morgen Katze, gibt es sowas?
Ja, gibt's auch. Oft gibt es Katzen, die auch gerne Hunde sind oder es gibt selten Hunde, die gerne Katzen sind. Das sind dann wirklich eher so Katzen, die gerne Hunde sind. Es gibt oft den Switch von Hunde zu Pony.
Das ist ja dann auch immer eine Ausstattungsfrage.
Ja.
Nehmen wir mal das erste Ding, das offensichtlichste ist ja das Outfit.
Mhm.
Also ich bin ja der Meinung, dass mein Hündchen, das wird jetzt nicht durch ein riesiges Outfit und vor allen Dingen so eine Maske und mit so einer Schnauze charakterisiert, sondern am ehesten noch dadurch, dass ihr sagt, wir haben hier dieses eine Halsband mit der Marke dran und dann ist es eben das Verhalten. Das kann man aber auch sehr ausufernd machen.
Ja, also für mich ist eine Grundausstattung auf jeden Fall Halsband, Schwanz. Ja, doch. Ich bin halt nun mal Anal-Enthusiast. Ich brauche schon, dass die so ein Hundeschwänzchen oder Katzenschwänzchen haben. Und Knieschoner und Handschuhe. Man kann, je nachdem, welches Tier man hat, genau, hast du schon gesagt, es gibt Masken für Hunde aus Leder oder Neopren, auch für Katzen. Katzen aus Latex ein bisschen gängiger. Oder so richtig diese flauschigen, schönen Ohren mit den passenden Schwänzen. Ich habe tatsächlich diese Gehirnwellenohren, die du aufsetzt und die bewegen sich dann von alleine. Die funktionieren leider nicht, wenn man erregt ist. Dann brennen die durch.
Dann brennen die durch.
Ja, dann geht der Motor lauter kaputt.
Ich habe die mal auf einem Stammtisch gesehen, da hat die jemand angeschleppt und sie hat da wirklich versucht, das zu kontrollieren. Das waren aber die Hasenohren tatsächlich. Oder waren es ja? Ich glaube, das waren die Hasenöhrchen.
Ja, es ist die günstigere Variante.
Es war auf jeden Fall niedlich.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die Dinger irgendwie beeinflussbar waren.
Doch, tatsächlich sind sie das. Ich habe die schon eine ganze Weile und wir haben mal viel mit rumprobiert. Wenn du zum Beispiel an Dezimalzahlen denkst, dann hast du eine klare Linie, der die folgen. Wenn du dich im Gegenzug freust, dann machen die halt wirklich dieses, dann drehen sie sich, stellen sich auf und zucken. Man merkt schon den Unterschied. Man muss nur eine sehr klare Emotion abgeben. Also, und wenn du Kopfschmerzen hast, funktionieren sie zum Beispiel nicht mehr. Ich habe mich damit ziemlich intensiv beschäftigt, ne? Wenn man Kätzchen hat, dann war das schon wichtig. Es gibt Leute, die brauchen einen Catsuit dafür zum Beispiel, also so einen Ganzkörperanzug aus Leder, Latex, aber auch Sentai, so heißen die aus Stoff. Das sind diese ganz geprinteten Sachen.
Ist das Teil der Vorbereitung dann, die dann das Pet alleine macht oder macht man das gemeinsam?
Das macht man gemeinsam. Also ich finde, ich verwandle dich in mein Pet und dann es ist für mich halt auch, für mich ist Pflege ein relativ wichtiger Teil, wenn ich ein Haustier habe. sowohl die nette als auch die nicht so nette Pflege. Ne? Also so klar, Fellbürsten kann schön sein, aber das Thema hatten wir ja auch schon. Wenn du mein Hund bist und ich gehe mit dir Gassi und du bist halt ein Kackhund, dann trete ich dich halt auch in eine Pfütze und dann schleife ich dich halt auch wieder rein und stelle dich unter einen Gartenschlauch. Weil dann hast du die Lektion vielleicht gelernt, weil du pinkelst mir halt nicht ans Bein. Also
hat das schon mal jemand gewagt?
Mir ans Bein zu pinkeln? Ja. Nee, zum Glück nicht. Also metaphorisch, ja, tatsächlich gehört das immer noch zu den Sachen, auf die ich nicht so stehe.
Ja, darum geht es ja dabei. Also ich meine, das ist ja dann ein Zeichen des Protests, wenn du dann irgendwie feststellst, dass auf der Couch ein Haufen ist.
Ja, dann das wäre Zeichen des Protests. Ja, so Napf umschütten hat schon mal jemand gemacht.
Okay.
Ja, und das ist dann ganz klassisch Hund, ne? Mit der Nase reindrücken und so lange mit dem Fuß draufstellen, bis es wieder sauber ist. Denn dafür ist, ne, das ist dann deine Aufgabe.
Das ist dann auch der Machtaspekt, der BDSM-Aspekt, der da wieder dann reinspielt.
Also es ist nicht, man vergisst schon nicht, dass da ein Mensch dahinter ist, der das eben auch mag. Wobei Petplay für mich selber nicht sexuell ist. Also gut, das ist jetzt natürlich mit dem vorherigen Thema, was wir hatten, wirkt es ja irgendwie so, als ob ich gar nicht sexuell spiele. Normalerweise ist es schon so, dass mein Bottom, da mag ich das Wort Bottom tatsächlich ein bisschen lieber als Sub, schon eine Stimulation bekommt und in der Regel auch einen Orgasmus, wenn ich einen guten Tag habe oder auch mehrere. Aber als Pet bist du wirklich mein Haustier und dann bist du mein Haustier. Und dann kannst du dich schön hinten ans Sofa setzen, aber wenn du denkst, nur weil du dich jetzt auf den Rücken legst und ein bisschen von mir gestreichelt wirst, dass du da zum Schuss kommst, dann ist es halt nicht das richtige Spiel.
Wie lang läuft denn so? Ist das eine Session? Nein.
Nee. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich habe Petplay wirklich schon als Hauptfetisch gelebt und dann eben das viel mit in den Alltag genommen und Regeln etabliert, die dann eben 24/7 gegolten haben. Also bei meinem Kätzchen, mit dem ich halt 3 Jahre lang gespielt habe, war es wirklich so, der durfte dann seine Daumen nicht mehr in der Öffentlichkeit benutzen. Und das haben wir besonders etabliert mit den Energy-Dosen. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Energy-Drinks. Also habe ich gesagt, okay, du kannst sie nicht aufmachen, weil eine Katze hat keine Daumen. Du darfst das trinken, wenn du zu mir kommst und mich fragst, ob ich es dir öffne. Oder jeden anderen Menschen. Ja, und das haben wir dann so in den Alltag etabliert und bestimmte Art und Weisen, dass er sich nur noch auf drei Art und Weisen hinsetzen kann. Aber das Schöne war halt immer, das hat halt immer gegolten. Ne? Und dann musst du eben auch, wenn du jetzt mit deinen Kumpels in der Bahn sitzt und du kommst vom Fußballspiel und ihr macht euch eine Dose Bier auf, dann musst du halt auch deinen Kumpel fragen, ob er dir bitte die Dose aufmachen kann, weil alles andere funktioniert nicht. Du bist eine Katze hat keine Daumen.
Gib ehrlich zu, das wäre dann spätestens der Moment, wo ich einfach schummeln würde.
Ja.
Also sagen wir, du mir die Daumen nicht abhackst, sind sie halt trotzdem da.
Ja, klar, aber da haben wir dann auch wieder den Unterschied, ne? Das ist nicht deine Spielart. Oder vor allem nicht deine Seite.
Ja, da habe ich echt ein Problem. Als ich mit dem Petplay-Kram angefangen habe, hatte ich so diesen ersten Aspekt, wenn ich meinem Hündchen was beibringen möchte, wenn ich so einen Welpen habe, dem muss ich alles beibringen. Der versteht mich nicht. Der muss erstmal meine Sprache lernen. Da war dann meine ganz grandiose Idee, mein Schulfranzösisch rauszukramen und mit meinem Hündchen nur en français zu sprechen. Einfach um mit dem Wissen, sie versteht mich ja wirklich nicht. Das heißt, sie muss wirklich erstmal lernen, wie ein Welpe eben, was meine ich überhaupt. Es scheiterte in der Regel an meinem Vokabular und daran, dass ich da offensichtlich sehr vergesslich bin. Aber das Experiment war schön.
Das finde ich auch, ist eine super schöne Idee, die ich dir wahrscheinlich klauen werde.
Ach.
Weil das finde ich gut.
Ich hätte jetzt gedacht, das macht man so.
Ich kenne Leute, die spielen bei Petplay immer mit diesen geräuschunterbindenden Kopfhörern.
Mhm.
Aber ich selber habe halt nie das Problem gesehen, normal zu reden.
Ja, ich hätte nur immer diese Vermutung, dass wenn etwas nicht passiert, dann ist es ja eine bewusste Weigerungshaltung.
Ja.
Ich sage, sitz, da passiert nichts. Dann ist es ja gleich Protest, weil ich weiß ja, ist ja doch ein Mensch vor mir, der hat mich ja verstanden. Und ich weiß, der ist nicht schwerhörig, der weiß genau, also will er gerade bewusst nicht.
Mhm.
Das ist ja dann wieder eine Herausforderung. Wenn ich sagen kann, was weiß ich hier, was habe ich noch im Kopf? Ataplas. Ne? So, das kann 3, 4 verschiedene Dinge bedeuten. Das muss man erstmal lernen. Das macht zumindest für den Anfang einen gewissen Reiz aus.
Ja, also ich habe auch schon Kommandos mit Alltagswörtern belegt. Und dann hast du Nilpferd gesagt und das hatte so bestimmte Begrifflichkeit. Also Nilpferd war dann bei Fuß.
Oh Gott, ja.
Und dann wusste halt auch nur die Person, die es halt wusste. Irgendwann hat sich das im Freundeskreis dann aber rumgesprochen, weil ich sehr oft Nilpferd gesagt habe. Und dann war es so, warum zum Teufel sagst du so oft Nilpferd? Das ist schon ein Ansatz, den ich immer hatte, aber an sich finde ich es auch okay, wenn man seinen Welpen halt mit den gängigen Wörtern erzählt. Und man muss halt rausfinden, ist das jetzt ein rebellischer Charakter oder bist du wirklich einfach nur ein bisschen blöd und musst erzogen werden und das lernen.
Das Pet redet aber nicht.
Nein.
Nie.
Nein, nie.
Das wird auch nicht unterbrochen oder so dadurch. Weil du meintest ja eben, na, auch im Alltag dann, wenn sich das damit reinzieht, also da muss man ja irgendwo die Grenze auch ziehen.
Okay, da kommt es drauf an, in welchem Umkreis wir sind. Wir haben dann eben bestimmte Zeiträume einfach festgelegt, wo es so war, dass wir uns nicht mehr unterhalten haben, ja. Das schon. Und es mussten bestimmte Sachen eben auch durch Köpfchen geben oder Pfötchen geben, kommuniziert werden, die ich dann erlauben musste. Das funktioniert dann auch schon. Aber so im Alltag komplett die Sprache zu nehmen, immer, ist nicht umsetzbar. Außer man hat Bock, sehr viel zu erklären. Aber als ich das gemacht habe, war ich 17, 18. Hm. Da hat das so angefangen. Und da war ich auch noch nicht so in der Materie drin. Aber ich fand es halt toll, Sachen mit rauszunehmen. Und das finde ich bis heute auch immer schön.
Ja, ich denke, ne, es gibt ja auf der einen Seite immer die Fantasie, die natürlich sehr perfektionistisch ist. Und dann gibt es aber auch einfach den gesunden Alltagspragmatismus. Und ohne den
kann man ja gar nicht leben.
Wenn du sagst, 3 Jahre ging das, natürlich habt ihr euch unterhalten, miteinander gesprochen und keine Ahnung was. Ne? Also die Illusion, so nett sie ja sein kann, aber sie funktioniert ja nicht. Wobei ich mir das tatsächlich als, ich habe gerade das Bild einer Hundepension im Kopf, wo die ganzen Mädels ihre Kerle abladen für ein Wochenende und die haben auch noch Spaß dabei.
Es gibt sowas, es gibt Bauernhöfe. Es gab die, vor allem gibt es die in den Niederlanden, weil die da ja so ein bisschen mit den Gesetzen, ne, sowas ist Entmenschlichung und Menschenwürde, naja, da sind die ein bisschen bequemer. In Deutschland gibt es auch den Bauernhof und die Farm, wo man hingehen kann und ein rustikales, originales Erlebnis erleben kann. ja.
Entschuldigung.
Ja, das steht bei denen so auf der Website. Ja, gibt es auch. In den Niederlanden ist es aber wirklich so, dann ist es so einen großen Raum und da sind nur Puppies drin. Und du gehst da rein und alles um dich herum sind kleine Welpen. Also klar, es sind alles in der Regel erwachsene Männer, die auf allen Vieren sind. Aber es fühlt sich halt an, als ob du in einen Raum reingehst, voller kleiner Hundewelpen, die einfach aufgeregt sind. Oh, da ist ein neuer Mensch. Oh, was kann der? Oh, was? Ja, das ist schon ganz spannend. Und da kannst du halt auch mit deinem Pony Ausflüge machen. Und manchmal ist das halt, du hast gar nicht die Möglichkeiten, das zu Hause alles zu machen. Also, ne, das ist ja dasselbe, wenn du normalen BDSM in Anführungsstrichen betreibst. Nicht jeder hat den Platz für ein Andreaskreuz oder einen Bondage-Rahmen oder einen Günnstuhl oder was man halt sonst noch für seine Spielarten braucht. Deswegen lohnt es sich da manchmal schon, sich irgendwo einzumieten oder irgendwo hinzufahren. Aber ja, so eine Farm, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte super gut Hundepension haben.
Mhm.
Katzenpension, aber nicht so viele. Katzen sind echt, ich mag das sehr gerne. Ich stehe auf Kätzchen, aber die sind sehr anspruchsvoll. Es ist halt wirklich wie das echte Tier, ne? Bei einem Hund, den kannst du halt auch ein Spielzeug geben und den in die Ecke schicken. Eine Katze, die schmeißt dir das Spielzeug an den Kopf und sagt, fick dich. Also miaut dann, fick dich. Und du bist so, okay, alles klar, das merke ich mir.
Ist das so eine andauernde Interaktion? Weil ganz ehrlich, wenn ich eine Katze zu Hause habe, dann beschäftige ich mich mit der Katze ein paar Minuten am Tag und dann ist halt gut. Die kriegt Futter, die wird mal rausgelassen, mit der kuschelt man ein bisschen, aber das ist jetzt nichts, was man die ganze Zeit tut.
Mhm.
Findet das auch beim Petplay so statt?
Ja. Also,
also was macht die ganze Zeit?
Naja, die macht halt dann auch das, was eine Katze macht. Ne? Die läuft durch die Wohnung oder, also meine Katze durfte lesen. Aber eben auch nur lesen und nicht an die technischen Geräte. Also kein Handy, kein Computer, keine Konsole. Aber lesen ging, ne? Hast du dich auf die Ecke von der Couch gesetzt und hast gelesen für eine halbe Stunde. Mit meinem Hund mache ich dasselbe, da lese ich dann und der setzt sich dann zu meinen Füßen und entspannt sich ein bisschen. Dem habe ich das Handy leider noch nicht abgewöhnt. Klar, ist nicht ganz im Charakter, aber es ist halt im Endeffekt, ist es ganz oft auch einfach entspannen. es ist ganz oft einfach Kopf abschalten. Und es ist eben auch eine Form von alltäglichem Spiel, die nicht die ganze Zeit daraus besteht, dass ich irgendwie die anbetungswürdige Herrin bin, sondern es ist ein bisschen eine andere Basis. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dauerhaft den Supersklaven um mich rum zu haben, der mich permanent anbetet. Aber mit einem Haustier funktioniert das schon ganz gut. Und ich nehme genauso alle Entscheidungen in die Hand, wie wenn ich jemanden alltäglich die ganze Zeit kontrolliere. Also ich glaube, ich könnte inzwischen ein Kochbuch für Pet Player schreiben. So, ne? Was kannst du wie aus einem Napf essen?
Was kocht man denn da? Also erstmal, dass man kocht, finde ich ja schon wieder spannend.
Mhm.
Wird das dann warm serviert?
Ja. So.
Es gibt aber jetzt kein Steak.
Lauwarm. Ja, es gibt schon, es gibt tatsächlich, was ist das deutsche Wort? Fleischbällchen? Frikadellen gehen gut. Frikadellen und ja. Fleischbällchen, je nachdem.
Und du stellst dich dann auch stundenlang in die Küche und kochst da was?
Nein, nicht stundenlang. Also Kochen gehört nicht zu meinen, zu meinen großen Fähigkeiten, aber so gibt da eine Mischung aus fertigen Sachen und. Aber ja, ich mache das schon ganz gerne, weil man hat auch dann den Überraschungsfaktor, ne? Und dann schmeißt du die Person halt dann auch für die Zeit aus der Küche raus. Oder noch besser, sie muss die ganze Zeit an der Türe sitzen, während du kochst und sieht nicht, was du machst genau, ne? Dieses klassische Kopf zur Wand drehen und auf den kalten Fliesen sitzen. Wichtig ist, dass man nichts macht, was zu klein ist, weil so Reis in der Nase ist nicht so geil. Spaghetti sind eine ganz, ganz beschissene Idee, dachte ich auch am Anfang. Und dann
ja, Macaroni.
Ja.
Mit Tomatensauce, dann genau. Kann man sich eine neue Wohnung schon mal bestellen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, so, es gibt diesen griechischen Reis, der so ein bisschen größer ist, diese Reisnudeln, die sind super. Mit einer bindenden Soße, mit Spinat ist immer gut. Und dann hat man danach halt auch nochmal das schöne Ritual sauber schrubben. Und natürlich alles vom Hund auflecken lassen, das funktioniert sehr gut.
Mm.
Aber nee, das.
Ich hätte jetzt da, isst du dann das Gleiche?
Ja. Dafür okay. Meine Kochkünste reichen nicht, um zwei Sachen gleichzeitig zu machen.
Nee, ich hätte halt gesagt, okay, die eine Version komplett ohne Gewürze, weil ist ja schlecht für Haustiere.
Ja, genau.
Also Pfeffer, Salz, ist keine Ahnung, was weg damit. Das ist dann ja auch ein Unterschied.
Ja, was halt seinen Reiz hat, ist, wenn du was wirklich Nettes kochst, gerade so Fleisch mit, weiß ich nicht, Kartoffeln, Möhren, Erbsen, ne? So das, was man sich so macht. Und dann packst du das ganz einfach in den Blendermix, machst eine graue Masse drauf und sagst guten Appetit.
Och.
Habe ich auch schon gemacht. Ja. Aber das ist halt auch dieselbe Kategorie Mensch gewesen, der gerne hatte, wenn ich auf sein Essen draufgetreten bin und das dann von meinen Schuhen geleckt hat. Funktioniert auch gut. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, ob man nicht echtes Hundefutter füttern kann, weil das immer so eine Fantasie von mir war, dass ich wirklich sagen kann, so Dose Chappi auf.
Ich glaube, gehen tut es, aber rechtlich schwierig.
Ja, du musst, es gibt... Manches Hundefutter ist besser als das, was wir als Menschen essen. Also wenn du dir die Inhaltsangaben von Chicken McNuggets mal anguckst und das mit, ne? Mit dem guten, veganen, tollen Hundefutter vergleichst. Ich habe es dann aber doch nie gemacht. Aber so Dose Thunfisch funktioniert schon immer gut, so aus Effekt. Kannst aber auch nicht essen, weil du hast überall auf der Haut und es stinkt einfach bestialisch. Nee, aber das mache ich ganz gerne. So, das ist auch die einzige Gelegenheit, bei der ich tatsächlich bisher für Leute gekocht habe, weil ich echt, echt ein scheiß Koch bin. Also das gehört nicht zu meinen Talenten. Aber so im Pet-Play-Kontext mag ich das gerne.
Ja, so ein Pet hat ja auch jetzt keine Stimme, um da groß zu protestieren.
Genau, das kann dankbar sein, dass es überhaupt genug zu essen bekommt.
Ich komme nochmal auf den Ort zu sprechen.
Mhm.
Also du hast bei dir zu Hause einen großen, fetten Käfig stehen.
Genau.
Das heißt, bei dir findet viel statt.
Ja.
Das heißt, du lädst die ein, die kommen vorbei und dann hat man so seine Zeit.
Ja. Ich miete mir auch ab und an mal ein Apartment, weil ich keine Deckenaufhängungen habe. In meiner einen Wohnung, in der anderen Wohnung schon. Also ich habe sowohl eine Wohnung in Leipzig als auch eine in Köln. Köln ist meine Bondage-Wohnung, da gibt es Deckenhaken. Leipzig ist meine Fetischistenwohnung, da ist alles andere, unter anderem meine Schuhregale. Deswegen habe ich das so ganz gut getrennt. Aber in der Regel spiele ich bei mir zu Hause, ja.
Auf Partys?
Auch, aber selten.
Aber du gehst schon auf viele Partys.
Ja, ich gehe auf viele Partys.
Okay, aber gehst nicht da spielen.
Genau. Ich werde oft eingeladen als schmückendes Beiwerk.
Ach so.
Also ich werde öfter mal auf die Gästeliste gesetzt oder von Veranstaltungen gezielt angesprochen, wo es dann heißt, hey, unsere Frauenquote könnte ein bisschen aufgehübscht werden. Und dann sage ich, klar, komme ich vorbei, kriege ich Freigetränke, ziehe ich mir was Nettes an und dann gehe ich dahin.
Das war mir gar nicht so bewusst. Jetzt muss ich natürlich sagen, also ich habe dich eingeladen, tatsächlich. Du hast auch ein Freigetränk bekommen.
Haha.
Aber kommen wolltest du selbst.
Genau, kommen wollte ich selber.
Mag ich ja einmal gesagt haben. Nicht, dass ja. Leute dir denken, mir gehen die Leute aus. Petplay ist ja, also würde ich jetzt schon im Bereich Fetisch einordnen.
Ja, in vielen Dingen ist es das. Weil man muss schon einen Fetisch dafür haben, bestimmte Dinge darstellen zu wollen und Enthusiast sein. Und es hat viel mit Material zu tun. Und ja, es ist schon eher der Fetisch als der BDSM-Bereich.
Ja, und du hast mir ja gesagt, das ist nämlich jetzt mal eine Überleitung. Das erste Mal, dass ich eine ordentliche Überleitung hinkriege. Fetischisten, dafür hast du ein Fable.
Ja.
Und zwar für alle Fetischisten.
Ja, ich mag Fetischisten. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit anderen dominanten Menschen rede, dann finde ich es viel schöner, wenn jemand devot ist. Und mir geht es aber oft so, dass Leute auf mich zukommen und so sind so, oh, du bist dominant, dominier mich. Und ich mir denke, ja, okay, kann ich jetzt machen? Kann ich so
ja,
machen?
Ja, mach das doch.
Wie genau? Dann mache ich das so, wie ich das denke. Und vielleicht ist das aber gar nicht so richtig. Das ist mir oft zu anstrengend. Ich habe gerne Leute, die eine Vorstellung haben. Und Fetischisten, das sind die Leute, die kommen auf dich zu und sagen, hey, hast du eigentlich einen Bauchnabel? Und ich sage, ja, ich habe einen Bauchnabel. Boah, toll, darf ich den sehen? Und dann sage ich, ja, ja, natürlich, cool, können wir mitarbeiten. Das ist was ganz, ganz Explizites, du fasst dir schon an den Bauch, mit dem man Spaß haben kann.
Ja, mein Bauchnabel juckt gerade, ich weiß nicht warum.
Passend. Und deswegen, ich bin großer Enthusiast, wenn man einen Fetisch hat. Ich mache super gerne so Bausteingeschichten, wenn mir jemand sagt, das und das ist das Szenario, was ich vorstelle, dann mache ich das super gerne, da habe ich Spaß dran. Ich baue gerne Sachen nach. Ich finde mich gerne in eine Rolle rein. Das ist so mein Ding. Und da finde ich Fetischisten sehr viel umgänglicher als viele BDSMler. Und da kann man eben auch super viele schöne Anekdoten erzählen.
Ich glaub, jemand, der einen expliziten Fetisch hat, der weiß wenigstens, was er will.
Ja, genau. Der will auch nur genau das. Und alles andere interessiert ihn nicht. Wenn du einen Fußfetischisten hast, dem ist ganz oft egal, was ich dabei ansonsten anhabe oder ob ich geschminkt bin oder wo ich bin, dem geht es um meinen Fuß. Oder denen geht es um den Schuh. Und das ist sehr angenehm.
Gibt es einen Unterschied, Fuß- und Schuhfetischisten?
Ja, himmelweit.
Oh Gott, jetzt.
Viele Leute, die einen Fußfetisch haben, sind vor allem sehr Geruch- und Texturfixiert. So, ne? Die wollen gerne, dass du deinen schwitzigen Fuß auf die draufstellst. Und für die hat das auch oft was mit Druck zu tun. Das heißt, manche Leute sind Fußfetischisten, ohne dass sie es wissen, weil sie diese Fixierung darauf haben. Und Schuhfetischisten, das ist wieder eine Material- und eine Formgeschichte. Und eigentlich muss man sagen, wenn man Schuhfetischist ist, ist man schon fast ein bisschen mehr Sadist, weil wenn du den ganzen Tag sehen willst, dass jemand in hohen Schuhen rumläuft, ist das nicht unbedingt angenehm. Aber es sind zwei unterschiedliche Sachen einfach. Das eine steckt zwar mit dem anderen irgendwie da drin, aber ich würde mich zum Beispiel auch immer mehr als Schuhfetischistin bezeichnen, als Fußfetischistin. Weil auf Schuhe stehe ich definitiv und die finde ich toll. Und ich habe die auch gerne immer an und es ist ganz, ganz toll.
Ich darf mal erwähnen, die Einladung, deine Stiefel hier auszuziehen, hast du ausgeschlagen. Sitzt lieber brav und artig auf dieser Couch und klackerst mit den Stiefeln ein bisschen rum.
Genau.
Das war dir irgendwie wichtig, ne?
Ja, ich trage sehr gerne Schuhe und es gibt mir ein gutes Sicherheitsgefühl. Und ich mag auch einfach das Geräusch und das Gefühl sehr gerne. Das stimmt schon. Ist halt auch, hat was mit Nacktsein zu tun und was mit Privat. Wenn ich dir jetzt meine Füße nackt präsentieren würde, das wäre schon was sehr Privates.
Okay.
Ja.
Gut, da.
Ich habe auch fast immer Schuhe an, wenn ich spiele. Ja.
Aber du schläfst nicht mit Schuhen?
Nee. Ich trage nicht mal Hausschuhe zu Hause, lustigerweise. Ich habe keine Schluppen und ich habe auch keine Plüschsocken. Entweder ist es barfuß oder es sind Schuhe. Schöne Schuhe. Ich trage auch keine Sneaker. Also so bequeme Schuhe gibt es in meinem Leben sehr wenige. Immer nur Heels oder Stiefel.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ins Studio gehst, Fitnessstudio, dann...
Da habe ich Sportschuhe, ja.
Ja, also es gibt die Ausnahme.
Ja.
Da ist wieder der Pragmatismus.
Die trage ich genau da. Auch sowas. Ich kriege sehr viele Schuhe gekauft, die ich dann für andere Leute trage. Und die ich die dann, die wollen entweder Fotos haben, dass ich sie trage, oder die wollen die danach mal für eine Woche zum Wichsen haben. Dasselbe gilt für Socken. Ja, und das ist auch super, wenn mir jemand sagt, ich hätte gerne, dass du schwarze, kurze Socken in deinen Stiefeln trägst, dann ist das schön, weil das mache ich dann einfach und dann verkaufe ich dem die Socken für Geld. Und ich habe eine gute Zeit, weil in der Regel hat er sowohl die Socken als auch die Stiefel bezahlt.
Nimmst du auch echt jede Gelegenheit wahr, ne? Aber klar, es ist eine sehr präzise Geschichte, wo man sich gut überlegen kann, mache ich das oder mache ich es nicht.
Ja.
Welche Schuhgröße hast du?
41.
41, so, jetzt habe ich es gesagt. Das heißt, am Ende, ach, da werden wir ja deinen Nicknamen nennen, wo man dich irgendwo finden kann. Dann können die Leute dir alle Schuhe schicken.
Genau, ich habe eine Wishlist, die besteht zu 40% aus Schuhen. Sehr gerne.
Also auf meiner Wishlist steht nichts, was mit Klamotten zu tun hat, drauf, sondern nur Technikgedöns.
Ich habe auch ein bisschen Technik drauf, aber ich habe vor allem wirklich Schuhe drauf. Weil man an der Stelle erwähnen muss, ich habe schon 200 Paar Schuhe.
Boah. Ja.
Ja.
Das stelle ich mir sehr unmöglich vor. Wenn ich Schuhe kaufe, ganz ehrlich, dann gibt es meistens im gesamten Schuhladen genau einen Schuh, der mir sowohl gefällt als auch passt.
Mhm.
Die Vorstellung, dass ich 200 Paar Schuhe ansammeln möchte, selbst wenn Geldmittel kein Problem sind. Unmöglich. So viel Zeit möchte ich niemals in einem Geschäft verbringen.
Es gibt das Internet.
Das hilft ja nichts.
Aber ich gehe ganz oft in ein Schuhgeschäft, gerade so zur Weihnachtszeit, und dann kaufe ich halt einfach 10 Paar Schuhe. Oder ich lasse mir 10 Paar Schuhe kaufen.
Das ist schon dekadent.
Ja. Also das letzte Mal, als ich im Laden war, hat sie mich auch gefragt, ob ich wahnsinnig bin. Und ich war so, ja. Absolut. Und dann hat sie mir, vor allem, weil ich alle Stiefel mit Karton haben wollte, dann habe ich mir 6 Paar Stiefel gekauft. Und das war ein bisschen wahnsinnig, aber es war schön.
Jetzt muss ich mal einfach mal ganz pragmatisch fragen, wie organisiert man das? Denn gibt es da ein Schuhzimmer?
Ich habe im Flur ein großes Schuhregal. Und
200 Paar.
Ich habe im Keller 2 sehr große Schuhregale, wo ich die outgesourced habe, die ich nicht ganz so oft trage. Und ich habe so diese Plastikeinschubkisten, die man noch von früher kennt für Spielzeug, also für Playmobil. Davon habe ich 6 Stück auf dem Schuhschrank stehen, auf meinem Kleiderschrank stehen, um das irgendwie unterzubringen. Ja. Weil ich habe auch dieselben Paar Schuhe 3-mal zum Beispiel.
In 3 verschiedenen Farben?
Nee, dasselbe Paar.
In verschiedenen Größen?
Nein, das ist genau dasselbe Paar, nur ich habe es 3-mal. Weil es gibt Leute, die mögen gerne, wenn du draußen rumläufst und du kommst rein und die wollen dir dann die Schuhe sauber lecken. Denen geht es wirklich um das Dreckgefühl und um das Benutztsein. Es gibt Leute, die haben gerne die Illusion, dass sie das machen. Und dann hast du dasselbe Paar halt einfach nochmal in sauber. Das sind dann Bettschuhe. Ne?
Okay, also es hat also wirklich einen Grund. Das liegt jetzt nicht daran, dass du einfach nur die Schuhe 3-mal haben willst.
Manchmal ist es auch das. Aber ganz oft ist es einfach... Schuhe, von denen ich weiß, dass ich sie oft bespiele, habe ich 3-mal.
Ja, ich überlege gerade, wie ich da jetzt noch weiter... Ich bin sprachlos. Okay, ich gestehe meiner Subi dann doch zu, dass sie ein paar mehr Schuhe in dem Regal hat. Das ist ab sofort okay. Sie muss auch nicht weiter aussortieren. Offensichtlich ist sie da noch sehr sparsam und ich kann sehr stolz auf sie sein.
Auf jeden Fall. Ich könnte nicht nochmal mit jemandem interagieren, der das irgendwie oll findet. Das ist immer das Schöne, wenn du mit einer anderen Frau schläfst, ne? Ganz viele von denen sind super fasziniert, wobei ich niemals mit jemandem schlafe, der dieselbe Schuhgröße hat wie ich, weil sonst werden die geklaut. Damit meine schönen Schuhe nicht verschwinden. Aber so, ja, bei mir muss ein Schuhtick haben. Das ist schon wichtig.
Ich überlege das noch wirklich jeden Tag andere, ne?
Ja. Also ich habe auch eine Liste, damit ich auch wirklich alle trage.
So, jetzt ist ja die Frage, ich meine, das ist ja dein Fetisch.
Ja.
Stimuliert er dich sexuell?
Der macht mich glücklich.
Aber er macht dich nicht geil?
Nee. Doch, irgendwie schon. Bestimmte Aspekte, das ist eben Fetischismus, ne? Fetischismus ist nur die sexuelle Erregung durch ein Objekt.
Ja.
Nicht wirklich so, genau. Das habe ich schon. Ich habe schon gerne, wenn ich irgendwo langlaufe und ich höre meine Absätze knallen. Und ich habe schon ein gutes Gefühl, wenn ich die trage. Das ist schon, ja, ist auch ein sexuell gutes Gefühl. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie einen High Heel anziehe und einen halben Orgasmus habe. Das ist es nicht.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du zum Beispiel das Zimmer mit den umlaufenden Schuhregalen hast, in der Mitte das Bett. Und dann hast du da deinen Spaß. Und egal, wo du hinguckst, du siehst überall Schuhe, die... Nein.
Also Faszination gucken habe ich nicht, muss ich schon anhaben. Aber das ist, ja, also ich gucke mir auch nicht gerne Schuhe nur an. Sie müssen schon getragen werden. Das kann ich aber auch bei anderen Leuten wertschätzen, nicht nur bei mir.
Das heißt, wenn du jemanden irgendwo siehst, der dich anspricht, du guckst wahrscheinlich auch mit als erstes auf die Schuhe.
Ja, Auf jeden
Fall. Was hast du denn gesagt, als du mich gesehen hast mit meinen Tretern?
Ja. Nee, ist halt okay. Männerschuhe sind immer, sie sind in Ordnung. Sie passen zu dir.
Sie passen zu mir. Mr. Langweilig, ja.
Ja, es ist halt wirklich graues T-Shirt, Jeans, ne? Einfache Schuhe.
Ja. Ganz ehrlich, so sieht mich in der Szene eigentlich niemand.
Ah, ich hab dich ganz kuschelig und bequem.
Ja, ne?
Ja, es ist doch ein schönes Erlebnis.
Nein, ich bin so ein Hemdenmensch.
Du bist der Typ in der schwarzen Anzugshose und einem schwarzen Hemd?
Das Hemd muss nicht schwarz sein.
Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es ja auch einfache Wege gibt, sowas aufzupimpen.
Wir sind ja jetzt wirklich ins Plaudern gekommen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Schwierig, ne?
Ja, das könnte hier noch ewig gehen. Aber ich habe noch mal so einen Punkt, ja. Weil der ist mir jetzt doch öfter begegnet. Mhm. Diese ganz normale Standard-Langeweile, nein, diese ganz normale Standardkonstellation. Ein Mensch plus noch ein Mensch ist gleich ein Paar und dann ist gut. Mhm. Das hast du ja auch, diesen Poly-Gedanken, und lebst das. Was macht dieses Modell 1 plus 1 gleich 2 unattraktiv für dich?
Ein großer Teil davon ist meine Sexualität. Eben dadurch, dass ich mich primär zu Frauen hingezogen fühle und sekundär zu Männern. Ich aber doch ab und an einfach mal Lust habe, mit einem Mann zu spielen. Deswegen funktioniert es für mich nicht mit einer primären weiblichen Partnerin nur. Und eben aber auch nicht mit einem männlichen Partner. Klar, jetzt könnte man sagen, ach, wir schieben ab und an einen Dreier, das reicht. Tut's nicht. Ich lege aber vor allem viel Wert darauf, ich mache gerne dasselbe, aber mit unterschiedlichen Menschen. Also ich bin ein großer Fan davon, immer wieder dasselbe zu machen und einen unterschiedlichen Ausgang zu erwarten. Ne? Hier haben wir wieder die Definition von Wahnsinn.
Also und, Forscherdrang, würde ich jetzt sagen.
Ja, so ein bisschen. Und ich mache das gerne mit unterschiedlichen Menschen. Und das finde ich sehr reizvoll, einfach, dass ich sagen kann, ich suche mir für jede Ecke meines Fetischismus und meines BDSM, suche ich mir jemanden. Und klar, es gibt Sachen, die mache ich mit allen, aber es gibt bestimmte Dinge, die mache ich dann halt auch nur mit ein oder zwei Leuten. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, dasselbe mit verschiedenen Leuten zu machen und mir die verschiedenen Reaktionen anzusehen. Das finde ich immer sehr gut.
Ich werfe jetzt mal das böse Wort hin. Liebe.
Gibt es in meinem Leben sehr, sehr viel, ja. Ich bin aber nicht Polyamor. Das bedeutet, ich möchte nicht mehrere gleichwertige Gefühlsbeziehungen haben. Bei mir ist es wirklich fast immer auf einer sexuellen Basis. Das heißt, ich mag die Leute, mit denen ich schlafe, auch gerne, sehr gerne. Ich gehe auch mit denen ins Kino, ins Museum. Aber ich bin nicht verliebt in nie, außer wenn ich halt einen primären Partner habe.
Hm.
Ne? Mein Kernpartner ist schon jemand, mit dem ich emotional verbunden bin.
Aber wie ist denn das, wenn dann der, ich sag jetzt mal Spielpartner, wenn der dann die Gefühle entwickelt, dann wird es doch kompliziert.
Genau, dann muss man ein ehrliches, langes Gespräch darüber führen, so wie das in jeder Beziehung ist, in jeder Sozialbeziehung, ob es noch funktioniert oder eben nicht, weil ich bin halt niemand, ich brauche keine zweite große emotionale Beziehung, wenn ich schon eine habe. Dafür bin ich nicht der Typ. Also natürlich, auch mir passiert es schon mal, dass ich mich in jemanden verliebe, obwohl ich in einer Beziehung bin, aber das passiert jedem ja mal irgendwie. Und dann ist es die Frage, bin ich jetzt nur Vögel verliebt? Finde ich das nur gerade ganz, ganz toll, was da mit mir passiert? Oder ist es wirklich ein Gefühlsumschwung? Und das kann dir ja genauso gut in einer monogamen Beziehung passieren wie in einer polygamen Beziehung.
Ja, das ist ja die Frage, dieser Gefühlsumschwung ist dann, ist das ein Schreckgespenst? Sollte das nicht sein? Oder?
Ja, also Schreckgespenst ist vielleicht ein bisschen drastisch gesagt, aber es ist schon was, wo ich dann eher zurückfahre. Ich habe auch festgestellt, dass für mich eine Spielbeziehung, die eben nicht BDSM-lastig ist, nicht mehr interessant ist. Also ich hatte früher oft noch Affären, die eben nicht BDSM-fokussiert waren. Und das ist inzwischen nicht mehr so interessant für mich.
Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, den muss ich in den nächsten Folgen doch nochmal ein bisschen beleuchten, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist inzwischen sehr gängig irgendwie.
Ja, ne? Also ich merke das auch so ein bisschen, dass dieses klassische Monogame ist, zumindest in diesem Podcast, recht selten. Das bildet natürlich nicht die Gesellschaft ab. Und ich glaube auch nicht, dass das die BDSM-Community als solches abbildet. Aber es ist zumindest ein Thema, auf das ich mal ein bisschen mehr drauf gucken mag. Liebe Cat, wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende. Die Folge ist wieder viel zu lang geworden. ich bekomme da gelegentlich Beschwerden. Machen wir erstmal einen Aufruf, denn fast jeder, der das hört, hat auch das Logo schon gesehen mit diesem netten Mädel drauf. Und das ist ein Stockfoto, das ist auch schön lizenziert, aber diese Lizenz reicht nicht weit genug. Wenn jemand so ein Motiv zufälligerweise hat oder nachstellen möchte und es zur Verfügung stellen möchte, gegen Nennung, dann wäre ich sehr happy, weil ich einfach möchte, dass das dann auch für viele Jahre bleiben kann und eben nicht aus irgendwelchen Gründen und aufgrund irgendwelcher Downloadzahlen verändert werden muss. Bevor ich mich verabschiede, sagen wir nochmal, wie man dich im Netz finden kann.
Genau, ich bin Kat Kristall, also beides mit K. Sowohl auf FetLife als auch auf Instagram als eigentlich auch überall sonst. Man findet mich auch, wenn man mich googelt, ganz stupide. Man darf mich gerne anschreiben, solange es respektvoll ist und ein vollständiger Satz mit Einleitung und Verabschiedung. Dann bin ich immer für ein gutes Gespräch zu haben.
Also wir sind schon ganz nah dran an der Werbung. Das geht aber natürlich auch, wenn man einfach eine Rückfrage zu dem Podcast hat.
Das geht natürlich
auch. Das ist also dann die Ausrede, um eine kostenlose Antwort zu kriegen.
Ja, solange sie trotzdem ein vernünftiger Satz.
Ja, davon gehen wir natürlich aus, dass alle Hörer in der Lage sind, vernünftige Sätze zu bilden.
Ja.
Natürlich den Podcast findet ihr auch, nämlich unter kunstderunvernunft.de und auch bei FetLife unter kunstunvernunft. Wer mitmachen möchte oder wie Kommentare hat oder sich beschweren möchte. Ich habe heute auch gerade wieder eine Mail bekommen, dass irgendwas nicht funktioniert hat auf der Webseite. Bitte Bescheid sagen, wenn sowas ist. Sebastian@kunstderunvernunft.de ist die perfekte Mailadresse dafür. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für den wundervollen Nachmittag.
Sehr gerne.
Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.